So, das ist jetzt noch nicht der Anfang vom Podcast. Das fängt jetzt erst gleich später an. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis wir diesen Podcast veröffentlichen haben. Der Grund dafür ist ein relativ einfacher und doch irgendwie auch komplizierter. Und zwar Duana, mit der wir den Podcast gemacht haben, die hat nach dem Podcast so ein bisschen Muffensausen gekriegt über das, was sie gesagt hat. Dass da eventuelle Sachen irgendwann mal gegen sie zurückspielen können oder ähnliches. Wir haben dann lange hin und her diskutiert und haben uns dann dazu entschieden, den Podcast trotzdem zu veröffentlichen. Allerdings die Stellen, das sind insgesamt, Moment, ich sag's euch genau, wie viele es sind, das sind insgesamt 6 Stellen, teilweise nur 2 Sekunden, teilweise ein paar Minuten, rauszuschneiden, damit in der Hoffnung, dass die Sachen für sie dann nicht drin sind. Die Stelle erkennt ihr an dem Geräusch, das jetzt kommt. So wird's klingen, wenn da ein, wenn ich geschnitten habe. Was bleibt für uns daraus übrig? Ich mache sowas eigentlich nur sehr ungern. Zum einen, weil es unglaublich viel Arbeit ist. Zum zweiten, weil es irgendwie das Ganze auch kaputt macht und ein bisschen auch ein schlechtes, so einen negativen Gedanken dann hinterlässt. Wir sollten in Zukunft vielleicht unsere Gäste besser darauf vorbereiten, dass sie hier immerhin einen Podcast machen. Also man stellt euch das so vor, ich meine, die kommen bei uns vorbei, wir gehen mit denen essen, wir trinken mit denen Bier, wir setzen uns in dieses etwas hässliche Gästezimmer dahinter, setzen uns auf die Couch und kommen so in Plauderlaune. Und nichtsdestotrotz gibt es aber eben Leute, für die das die größte Öffentlichkeit ist, die sie jemals hatten, auch wenn es nur ein paar hunderttausend vielleicht Leute sind, ein paar hundert oder ein paar tausend Leute, hatten die einfach noch nie so eine große Öffentlichkeit. Und ich kann schon verstehen, dass man dann am Anfang erstmal so Larifari vor sich hinredet und dann irgendwann feststellt, Moment mal, was habe ich hier eigentlich gesagt? Ja. Insofern trotzdem viel Spaß mit dem Podcast, viel Spaß mit Duana, die keine echte Deutschsprecherin ist, die trotzdem eine Menge interessantes Zeug gesagt hat. Und auch das, was wir nicht geschnitten haben, das, was wir geschnitten haben, war eigentlich wirklich gar nicht interessant. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nehme ich jetzt auch alle Stimmen auf? Ich hoffe, ich nehme auch alle auf.
So,
hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Bei Nerds FM.
Nerds FM.
Nerds.
Also ich bin kein Nerd, aber...
Du bist kein Nerd?
Ach Mist. Okay. Das sagst du uns jetzt.
Ja. Okay, Nerdin vielleicht.
Ach, Nerdin.
Nerds
und
Nerdinnen.
Nerdins. Nee, wie ist die weibliche Form von Nerd?
Nerdinnen und Nerds
FM. Nerdinnen FM.
Ist das noch frei?
Ich schaue gleich mal. Das nicht frei ist, dann ist dann weiß ich. Stimmt, eigentlich hätte man das auch. Ach, so geht's wieder los. Weist uns direkt darauf hin, auf unseren Fehler. Hallo Duana.
Hallo.
Hallo. Schön, dass du da bist.
Wo arbeitest du denn?
Das ist so zufälligerweise bei SoundCloud.
Ach, das ist ja eine Überraschung. Das nächste Mal werden wir übrigens jemanden haben, der nicht bei SoundCloud arbeitet und auch noch nie gearbeitet hat, hoffe ich.
Bis jetzt.
Ja, ihr müsst eure Freundeskreis ein bisschen erweitern.
Was?
Das sagt sich so leicht.
Ja.
Ich kann ja beim nächsten Mal ein paar Freunde vom Arbeitsamt mitbringen.
Den Kalle. Und den
Mike.
Die Chantal. Da hat man sofort immer, so ein dämliches Klischeebild im Kopf.
Ich habe eine ganze Liste von arbeitslosen Vornamen.
Wow. Also das geht jetzt ein bisschen zu weit für mich.
Ah. Was machst du denn bei SoundCloud?
Ich arbeite an dem Backend. Ich glaube, mein Titel ist Backend Engineer. Aber ja, ich weiß nicht wirklich, was das bedeutet. Nur ich arbeite im Payments Team an der Subscription- und Payments-Logik. Und wir versuchen das ja alles schön und sauber zu machen. Und es macht viel Spaß.
Ja, warum sind, du hast vorher gefragt, warum wir eigentlich nicht bei SoundCloud hosten?
Ja,
diesen Podcast unter anderem.
Rechtfertige uns mal.
Es gibt ja diese Podcast-Beta, die man auf Anfrage kriegen kann, und ich habe Kontakte zu SoundCloud und bin da drinne, und es hat leider meinen Bedürfnissen nicht genügt, muss ich sagen. Also das Hauptproblem war, dass wenn man so ein iTunes-Feed generiert, dass man nur aus all seinen Tracks ein iTunes-Feed machen kann. Und da ich 3 Podcasts mache, müsste ich das dann wieder auch irgendwo aufsplitten und dann habe ich sowieso wieder die ganze Arbeit. Und das hat damals alles nicht so richtig schön funktioniert und da ich das Hosting auch funktioniert bei mir, also das ist jetzt so, es ist der Server, ich habe irgendwo einen Server stehen, der kostet zwar relativ viel Geld, darum müsst ihr alle flattern. Flattert bitte. Ja, muss man immer darauf hinweisen. Ja, ist, mittlerweile trägt er seine eigenen Kosten.
Hier geht auch bald das Licht aus. Also Max heizt doch nur, wenn Gäste da sind.
Ja. Und die Katze war also auch...
Letzte Woche, oder letztes Mal hieß es noch, es gibt Sekt eigentlich.
Was noch? Stimmt, der ja, aus dem Sekt. Ich wollte noch Sekt kaufen.
Ach, ich bin in der falsche Woche gekommen.
Ich kann auch noch Sekt holen. Wir holen auch noch Sekt.
Dann müssen wir hier eine halbe Stunde überbrücken, während Max zum Späti rennt.
Wir haben welchen im Kühlschrank, aber das ist echt eine relativ
große... Eine Magnumflasche?
Nee, keine Magnumflasche, aber schon so eine relativ große Flasche. Die möchte ich jetzt eher ungern.
Für den großen Durst.
Für den großen Durst, ja. Das ist für die Hochzeit schon. Also das ist Probesekt sozusagen für die Hochzeit.
Du heiratest?
Ich heirate.
Okay.
Nein, nicht gleich, sondern ich habe es noch nicht erzählt, aber
wow.
Ich muss nachher noch kurz weg.
Standesamt macht zu um 8, muss ich ranhalten.
Das ist mir heute Morgen aufgefallen, ich habe es noch gar nicht meinen Kollegen erzählt, von der UI-Conf, der Hackday, an dem Tag heiraten zwei Freunde von mir. Das heißt, ich werde da so mal zwischendurch weg müssen. Einfach, das wird so.
Aber dann bist du der Bestangezogenste bei dem Hackday.
Oder der Schlechtangezogenste bei der Hochzeit. Ja,
oder beides.
Ja. Als ich aus der Uni kam, waren das alles in Mode. Und ja. Ich musste das alles und ich dachte, so ist die Softwareentwicklung eigentlich. Also so kompliziert ist es. Und ich habe mich die ganze Zeit an der Uni gefragt, also ich bin mit Java aufgewachsen und ich habe mich immer gefragt, was ist ein Bean eigentlich?
Was ist ein Bean?
Und ein Enterprise Bean. Also,
das ist eine, was? Ist doch eine Java-Klasse nach einem bestimmten Format, oder?
Ja, aber
so
es
Konventionen.
Ist. Ja, aber es ist aus den Tagen von, es ist aus der UI-Geschichte geworden, diese Name. Aber ich habe mich immer gefragt, wieso heißen sie Beans?
Und because you put them in a jar.
Ja, yeah, okay. Oh, wow.
Ah, yeah.
Und Java und Kaffee und so. Und muss ja alles...
Wow. Okay. Wenn ich das vor 5 oder 10 Jahren gewusst hätte. Also das... Deswegen.
Ja, jetzt Paul Offman. Machst du gleich nochmal Java, ne?
Hat mir das erzählt. Ich werde auch nicht von allein drauf gekommen.
Ja, ich dachte, das wäre so. Ich hab jetzt eine.
Mir geht das so auf den Keks. Diese ganzen cutesy Sachen, wie man seine Libraries nennt und
wie
so.
Wie Gem und.
Das geht ja noch, dass Ruby Gems hat. Okay, bis dahin. Aber was macht Bacon.js? Wofür ist das eine Library? Quizfrage.
Ach, stimmt, das. Ich wusste schon mal.
Functional Reactive Programming.
Hm.
Wie soll man darauf kommen? Und dann hast du aber wieder RSpec und dann gibt es ja auch wieder
Bacon. Aber war das nicht das, dass die das Bacon genannt haben, so als Antwort auf irgendwas anderes? Weil irgendwas.
Das ist Ruby Bacon nämlich. Weil das ist ja eine Antwort auf RSpec und Speck.
Ach so, und genau. Bacon. Und dann haben sie es Bacon genannt. Speck. Ja,
sehr schön.
Und das ist, und diese ganze, da gibt es nämlich auch nur noch, es gibt nur so und so viele Wörter im Englischen leider. Und das ist alles schon, da muss man immer fragen, ach, meinst du jetzt Ruby Bacon oder meinst du Python Bacon oder meinst du CoffeeScript Bacon? Oder?
Und ich frage mich immer, wie die Muslimen sich
sowieso
dabei fühlen.
Ja, stimmt. Da gab es dann auch so einen Mini-Shitstorm bei Hacker News von irgendwie, was ist denn mit, also das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, war Lib Upskirt. Das ist so ein Markdown-Parser.
Okay.
Der hat sehr ins Klo gegriffen mit seinem Namen.
Das
der hat sich noch gerechtfertigt.
Echter Scheißname.
Der war halt kein Englisch-Muttersprachler und musste, oh scheiße, ich wusste gar nicht, was das heißt.
Es war irgendwas mit Up.
Ja, genau, ja. Gegen Markdown, Upskirt, haha.
Markdown ist ja auch schon so ein Markup, Markdown.
Genau. Aber Lib Upskirt, da gab es einen richtigen Shitstorm.
Okay.
Und da meinte dann halt auch jemand, ja, was ist denn mit Bacon.js, wenn man jetzt Jude ist oder Moslem oder so? Das ist ja auch nicht... Will man vielleicht auch nicht
kann man nicht anfassen.
Bacon in der Hand.
Darf man nicht nutzen. Das ist
ja, man würde nicht die ganze Zeit von Bacon hören wollen, glaube
ich. Ich habe gegen eine Soap API jetzt programmiert. Ist jetzt
Kriegsgeschichten,
wenn ist vorbei. Gerade released.
Jeder zeigt seine
gerade im App Store Release. Ich kann jetzt drüber reden.
Aber welche? Die mit dem T
vorne? Die mit dem
T. Kannst du jetzt ja sagen.
Ja, ich kann sagen, was das ist. Nee, wäre es jetzt nicht gewesen. Nee, die nicht. Nee.
Also okay,
nee, Trivago.
Ach so.
Doch, wir haben die Trivago App. Ich wusste bis da nicht mal, was Trivago ist.
Kennst du Trivago?
Das ist so ein Hotelportal. Wenn man Fernseher, also wo man Hotels buchen kann, und wenn man einen Fernseher besitzt und den hin und wieder mal einschaltet, dann kennt man Trivago automatisch von ungefähr
Trivago,
weil ungefähr 98% aller Werbespots Trivago Werbespots sind.
Mhm.
Und
das stimmt schon.
Die sind auch riesig und sind gerade aufgekauft worden. So 3 Minuten nachdem wir den Auftrag haben, sind die aufgekauft worden von Expedia. Für irgendwie 500 Millionen oder so. Also okay, ist jetzt unser Auftrag eine gefährdet?
Deswegen. Milliarde Dollar.
1 Million war es.
Bei Dr. Evil.
Bei Dr. Evil, genau. Und das war auch eine Soap-API, gegen die wir das da geschrieben haben. Und das war, und dann habe ich so für iOS probiert, irgendwelche Generatoren zu finden, mit denen man dann so diese Soap funktioniert ja auch nur, wenn man Code generiert. Irgendwie so einfach eine Bibliothek, mit der
das
man
ist das. Nicht, das ist nicht für Menschen gemacht, das ist Software für andere Software.
Genau, die dann die schlechte APIs in deinen Code reinpappt. Und dann habe ich da so alle möglichen Generatoren ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und meine Kollegen haben auch immer schon gesagt, mach's doch einfach, schreib's doch einfach von Hand. Schreib doch die Calls einfach von Hand. Und ich, nee, ach komm, lass mal, ich probiere noch mal ein bisschen rum. Und dann habe ich irgendwie 3-4 Tage probiert.
Das klingt wie ich und AppleScript.
und dann habe ich es natürlich von Hand geschrieben. Natürlich, man macht dann, okay, ein HTTP-Request, XML. Ah, so ein Envelope, okay, das dürfte so hinkommen. Hey, ich krieg eine Response, okay, alles gut. Und dann mit XPath, das funktioniert ja wirklich gut, dann irgendwie die entsprechenden Werte aus deren rausgefriemelt und läuft. Und nicht irgendwelche furchtbar großen Bibliotheken drin haben und sowas. Aber das ist, und ich dachte, das wäre nur mit iOS so schlimm. Ich dachte so, für Rails gibt's da schon schicke Sachen mit denen.
Ja, ich glaube, Rails und iOS haben so das gleiche Mindset, was Soap angeht.
Das stimmt.
Nehme ich gar keins.
Und die hatten dann in ihrer Soap-API aber noch so, wenn man kann nach Orten suchen. Also so, wenn man anfängt, also so, was weiß ich was, ich möchte jetzt gern ein Hotel in Hamburg finden, dann so gebe ich einen Hamburg. Und es gab offiziell in diesem Soap eine Suggestions-API, also die dann Vorschläge macht. Die hat leider, war die zum einen relativ langsam und hat zum zweiten nicht sonderlich gut funktioniert. Und
zum dritten war sie ein Soap.
aber der Teil war ja schon gelöst. Das funktioniert ja soweit schon. Und ich habe aber gesehen, dass das auf deren Webseite ging ja sauschnell. Also die hatten, die Suggestions auf der Webseite sind echt super. Das ist echt krass. Die sortieren auch irgendwie nach, haben da so interne Mechanismen, wie die Reihenfolge bestimmt wird. Die ändert sich auch regelmäßig. Also die werten aus, wonach wird gesucht und passen das dann an.
Ist wirklich nicht schlecht.
Und haben dann auch so, was weiß ich was, wenn es auf den Herbst zugeht, dann ist Oktoberfest plötzlich weiter vorne und sowas alles. Also du kannst auch Locations eingeben und sowas von Orten. Das geht in der App leider noch nicht. Und dann habe ich einfach deren JSON-API, die da drin hatten, habe ich einfach aus der Webseite mir rausgeklaubt und die in die App eingebaut. Und nachdem ich dann das erste Mal das Feedback hatte, hey, die Suggestions funktionieren super, habe ich gesagt, ja, könnt ihr mir nochmal einen Endpoint bauen, den ihr auch nicht mehr ändert, weil der Endpoint, der da drin war, war versioniert und sowas. Aber es ist Soap war, es ist geschafft.
Aber Moment mal, wenn du jetzt den ganzen Soap-Gedöns von Hand machst,
ja,
haben die nicht das Recht, das jetzt zu ändern, weil Soap so super selbstbeschreibend ist? Und
okay. Nein.
Gut, dann sollte es auch gewesen sein.
Wir haben da, also nein, das wird nicht passieren. Ich glaube, das funktioniert in der Praxis. Also ich meine, nee, natürlich nicht, weil das ist doch so, du hast doch Code-Generatoren. Man sitzt doch da in seiner Java-IDE, sag hier, nimm mal diese Soap-Datei. Und dann generiert die Code. Und danach darf der sich das um Himmels Willen nie wieder ändern. Weil dann funktioniert der eigene Code nicht mehr. Und was dann halt das Nervige daran ist, dass man dann plötzlich deren API-Calls, die für eine komplett andere Sprache gemacht waren, also ich meine, man hat ja in so einer Sprache, hat man
ja... Ja, aber es ist so Message- oder RPC-orientiert. So eigentlich sollte das keine... Ja, die API... Es ist nicht für eine andere Sprache, also das ist sprachneutral oder sollte sein.
Nein, es sollte sein, aber ich meine, du hast schon die Methodennamen, machst die Camel Case oder machst die mit Underscore oder machst die möglichst kurz oder in Objective-C hat man ja noch das Methodennamen eben benannte Parameter haben, das geht ja dann alles nicht. Das heißt ja, dann hast du irgendwie hast ja immer schon was Java-ähnliches, was dabei rauskommt, so rein von der Namen und welche Typen gibt es und so dieses ganze Zeug. Und das ist ja alles, das ist ja schon irgendwie relativ nah an einer Sprache dran. Insofern, und halt, wenn der einen Tippfehler gemacht hat beim Generieren seines Soap-Files oder sich da irgendwie einen doofen Namen ausgedacht hat, mit dem ich nicht klarkomme. Also zum Beispiel der Distance-Parameter, den ich umbenannt habe, Distance in Kilometers, damit einfach von vornherein klar ist, welche Einheit das ist und sowas, das geht dann alles nicht. Und dann sitzt man doch da und schreibt doch nur wieder seinen eigenen Wrapper-Code. Also eigentlich ist es total albern. Aber da muss man auch mal gemacht haben, damit man es versteht und weiß, was da geht.
Mhm. Klingt traumhaft.
Ja.
Da weiß ich ja, was ich jetzt alles verpasse.
So, es hat sich einfach nicht gelohnt. Also der... Ja.
Soap jetzt.
Ja, also das Versprechen war, dass Soap-Entwickler die Arbeit irgendwie schont.
Ja, ja.
Aber ja, für dieses Besprechen hat zu viel Complexity verlangt. Und ja, also, und du sagst, dass die APIs, die daraus kamen, einfach ja nicht so schön war und dann musste man zusätzlich alles, also zu viele Konzepte verstehen, um diese schönen APIs einfach zu kriegen.
Genau.
Ja. Und wenn Fehler passieren, um zu wissen, wo man hingucken muss.
Ja, das ist ja sowieso nochmal ein Spaß. Also ich habe nie mit Soap was gemacht, aber die PHP-Unterstützung für Soap, die war, glaube ich, ziemlich gut. Ja, jetzt wird's, da geht's noch, es geht noch schlimmer. Und das war wirklich toll. Da war so ein Zen-Studio, so eine in Java geschriebene IDE, es wird noch besser. In Java geschriebene IDE für PHP. Und da hat man dann hat man die URL von so einer WSDL-Datei angegeben. Und hat gesagt, hier, meine WSDL-Datei, mach mal. Und dann konntest du mit Auto-Completion und allem, also ohne Code-Generierung, hat er einfach die Daten genommen und hat dir deine Klassen angeboten und du hattest die Methoden, standen dir zur Verfügung und sowas. Also du brauchtest keinerlei Code auf deiner Seite zu schreiben, sondern es hat einfach wirklich funktioniert. Also ich glaube, in den zwei Sprachen, für die es gedacht war, und in Java vielleicht auch, wenn man das dann irgendwie nicht von Hand schreiben muss, sondern Eclipse überlässt, den Code zu generieren, dann ist es okay. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, schmerzhaft. Ja.
Aber das einzige Schöne an dem SERP-Versuch-Experiment war vielleicht also die Idee, dass wir alles gleich machen möchten. So dass wenn wir APIs programmieren über das Web, über HTTP, wissen wir, wie wir das machen. Mhm. Und vorher, also vor SERP vielleicht existierte keine solche Standards.
Ja. Ja.
Aber jetzt haben wir REST und somit ist diese Sache hoffentlich erledigt. Aber, ja.
Ja, aber das stimmt schon, so als Brückentechnologie, um quasi so den, um den Leuten den Weg zu weisen in die. Aber ja, stimmt eigentlich. Wie war das denn vorher? Gab es überhaupt HTTP über APIs vor SERP? Oder hat man dann irgendwie...
Ja, so Parameters oder wie war es? CGI? Ja, es war...
Ja, aber was haben die CGIs zurückgegeben? Ich meine, HTML meistens wahrscheinlich.
Ja, aber sorry, das ist nur um... also das ist nicht zwischen Applikationen.
Ja, ja, klar.
Ja, aber es lag einfach an den Entwicklern, dann das halt zu definieren, wie man dann...
Binärprotokolle.
Ja. Das war ja auch sicherlich alles nicht so wichtig. Ich meine, damals gab es ja nicht irgendwie sowas wie Facebook, wo jeder Fernseher und jeder Drucker und jedes Bügeleisen mit integriert sein muss.
Ja, aber das ist bis heute ist das ja, ich meine, das ist so mein Vater, der hat jetzt so Ingenieure, die kriegen das dann ja immer, das ist ja so diese lustige Diskrepanz zwischen Softwareentwicklern und Hardwareingenieuren.
Also Software Engineers and Real Engineers.
Genau.
Actual Engineers. Actual Engineers.
Virtual Engineers.
Und der hat so eine, der bastelt sich gerade, er ist jetzt in fast, also so eine Teilzeit, also geht dann demnächst in Rente und bastelt sich jetzt an eine Alarmanlage für sein Haus rum. Und hat da irgendwie gelernt, dass man die in
die Alarmanlage in SERP programmieren kann.
Dass man, ja, ja.
Nein.
Ja. Und jetzt programmiert er seine Alarmanlage in SERP und hat das dafür ein bisschen gemacht und ich nehme mal das Ende, mit dem ich, wenn ich mit dem Schlüssel aufmache.
das Ende, mit dem ich nicht noch eine Tür aufschließe.
Aber das ist der Ring.
Ich nehme einfach mal das hier.
Ich nehme einfach den Schlüssel, aber du hast mir den so in die Nase gehalten.
Und da hat die Alarmanlage hat eine Soap-API, ja. Oh. Und nee, es wird noch besser.
Aber Moment, also ist das schon so ein Embedded System oder ist da gleich nach irgendwie noch so ein FreeBSD?
Das ist ein Embedded System, das ist schon alles klein und er kommuniziert da jetzt mit einem Arduino. Und weil das, was er machen wollte, damit nicht so hundertprozentig funktioniert hat, hat er eine zweite Schnittstelle gefunden und die funktioniert so, dass man, und ich glaube, so ähnlich wurde das vorher gemacht, dass man ein Skriptfile per HTTP Post auf den Server schickt, also an die Alarmanlage. Ich möchte wissen, wie sicher die ist, an die Alarmanlage schickt und die führt dieses Skript dann aus und schickt an die Response STT out wieder zurück. So, das ist dann die Kommunikation, die du mit dieser Alarmanlage machst. Hm. Und die Skriptsprache ist?
PHP.
Nein.
Warte. Irgendein ganz grauenhafter Shell.
Was eigenes.
Ah, oh, mach bitte.
Eine eigene Sprache, die die extra dafür gebaut haben. Sitzt da offensichtlich
irgendwie. Ja, das ist nicht so dumm eigentlich, weil sonst.
Eine eigene Sprache. Naja, ich meine, es macht schon Sinn, sag ich mal, eine nicht Turing-vollständige Sprache zu haben, aus der schon konzeptionell nicht ausbrechen kannst, weil sie gar nicht mächtig genug ist, weil du willst den ja jetzt nicht irgendwie Root Access auf deine, oder du willst ja nicht, dass sie aus deiner Ruby VM ausbrechen müssen oder so, wenn deine Alarmanlage jetzt mit Ruby läuft. Insofern, aber auch da gibt es sicherlich hoffentlich schon
irgendwas, was man benehmen kann. Es gibt bessere Lösungen dafür, ja, für das Problem.
So ja, man Lua könnte eine API, ja, oder.
Ja, man könnte eine API bauen oder so, aber das ist so jetzt muss er da diese Programmiersprache, die natürlich auch massenhaft Fehler hat, selbstverständlich, mhm, ist nie richtig fertig gemacht.
Das ist vielleicht ein MS-Script-Dialekt. Genau.
Aber was ist der Unterschied zwischen ein Scripting-Language und ein DSL eigentlich?
Ja, das ist auch der Grund, warum ich kein großer Freund von DSL bin.
Naja. Also ich mag, also DSL ist ja so ein dehnbarer Begriff, aber wenn DSL, sag ich mal, immer noch quasi die echte Programmiersprache zur Verfügung stellt.
Ja, okay. Dann
sowas wie, ja, RSpec zum Beispiel, also fällt mir, oder jetzt hier so, was benutze ich immer zum Testen auf Objective-C? Spectre.
Ja.
Aber man immer noch, sag ich mal, in die richtige Programmiersprache ausbrechen kann, wenn man jetzt mal irgendwie richtige Arbeit machen muss, dann finde ich es okay. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand würde mir nur so eine beschränkte Sprache zur Verfügung geben, in der ich meine Tests schreiben müsste oder so.
Naja, für die es dann natürlich auch kein Syntax-Highlighting gibt in keinem Editor, es gibt keine Autocompletion. Man muss komplett neu lernen.
Weißt du, wie die heißt?
Na, sie hat keinen Namen, weil es gibt die nur in diesem einen System. Also die heißt, also das System heißt irgendwie Homematic und dann heißt das, wird die, also die wird dann HM-Skript genannt oder sowas. Also die wird dann immer, das ist dann.
Und hast du es mal gesehen? Also sieht das aus ein bisschen?
Bisher habe ich das noch nicht gesehen. Ich werde es bestimmt zu sehen kriegen, wenn ich das nächste Mal dann bei meinem Vater bin, weil dann zeigt er mir immer seine Fortschritte, wenn ich dann mal wieder da bin.
Du musst immer einbrechen und dann
und dann werde ich sehen, wie gut das funktioniert.
Genau. Und das hätte ganz, ja, ganz gewiss viel Entwicklungszeit.
Homematic-Script-Dokumentation.
Achso, hast du die da?
Homematic-Script.
Da gibt es cool. Ja eine Sprachbeschreibung. Was willst du? Also, da kannst du dir dein Syntax-Handling auch selber bauen.
Genau.
String, my string, hallo Welt. Und Kommentare werden mit einem. Ist das eine Pipe oder ist das ein Ausrufezeichen? Das ist ein Ausrufezeichen. Das habe ich auch noch nie gesehen.
Na, das ist halt, wenn man beim Shebang, wenn man Rautezeichen, Ausrufezeichen, wenn man das Falsche vernimmt.
Ja, ich vermute, das war ein Vorwand, sodass die Entwickler mehr Spaß an der Arbeit haben.
Und wie sieht dann ein Nicht aus? Also wie sieht dann ein False aus, eine Verneinung? Also wie heißt das?
Ich guck gleich mal. Also okay, Integer sind 32-Bit-Integer. Zeit. Oder haltet euch mal, ich analysiere.
Wir probieren hier mal noch. Du wolltest was über wie, nee, wie wolltest du es, also darüber, wie technisch man sein muss.
Mhm.
Weil du meintest, du bist eher so diejenige, die jetzt nicht jedes Framework, oder du hast probiert, jedes Framework auswendig zu lernen.
Nee, also ich tue mich mit dieser Frage schwer, so. Ich habe mich immer ein bisschen, ich habe einen Minderwertigkeitskomplex.
Ja, da können wir gerne, geht mir durchaus ähnlich.
ich weiß nicht, ob das an der Tatsache liegt, dass ich auch gleichzeitig Frau bin oder nicht, oder dass ich erst später zur Informatik gekommen bin. oder ob unsere Branche, ob unser Arbeitsfeld sehr so, wie heißt Hero auf Deutsch?
Held.
So heldhaft ist ein bisschen. Aber ich habe immer unter dem Gefühl gelitten ein bisschen, dass ich nicht technisch genug bin. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, ich sollte mehr lesen, ich sollte mehr mich auf dem Laufenden halten, ich sollte die inneren Details von Frameworks und Arbeitsspeicher, Modellen und so. Ich sollte wirklich die innersten Details mit den innersten Details wirklich vertraut sein. Und das hat mich so vorangetrieben, aber dann spürt man, dass man ja eigentlich unter Druck ist die ganze Zeit und das macht keinen Spaß mehr. Und deswegen frage ich mich, also ich habe schon seit 7, 8 Jahren jetzt programmiert, so beruflich. Und jetzt ist mein Gehirn ein bisschen woanders als bei Programmieren. Oder ich gehe nicht so mehr so in die Tiefe rein.
Ja.
Ich mache meine Arbeit und ich versuche meine Arbeit so gut wie ich kann zu machen. Und ich interessiere mich für andere Sachen jetzt. Und jetzt endlich finde ich, dass das alles okay ist. Aber vorher war das nicht okay. Vorher musste ich doch nach der Arbeit recherchieren und Sachen ausprobieren und die neuesten Sachen.
Also hattest du das Gefühl, du musst es quasi vorher immer Fullstack sein? Fullstack, so dass du halt auch weißt.
Fullstack.
So.
Yeah.
Dass du halt auch weißt, wie der IEE Floating Point Standard funktioniert.
Oh, ja.
Aber gleichzeitig auch irgendwie wie in Ruby.
Ja. Oder und wenn man das nicht macht, dann ist man irgendwie nicht so viel wert als Entwickler oder man ist so im Rückstand ein bisschen. Also wir haben uns auch immer darüber lustig gemacht, aber wir haben immer ein bisschen. Also ich habe auch als Consultant gearbeitet.
Bei ThoughtWorks,
genau. Und da sind sehr, sehr engagierte, leidenschaftliche, kluge Typen oder nicht. Ich nutze auch dieses Wort klug nicht sehr gern, weil klug ist ein bisschen hat jede seine Stärke, möchte ich sagen. So, aber das waren Leute, die sehr selbstsicher waren und gut argumentieren könnte, sich sehr gut es buzzt ein bisschen bei mir.
Es buzzt?
Bust, also diese wie.
Ach so, es brummt ein bisschen. Du hast eine. Ah, ja,
es brummt.
Es brummt. Warte mal. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann deinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen.
Wow, okay. Ja, ich mag die.
Ich komme davon, wenn man keinen Soundcheck vorher macht.
Ein was?
Ein Soundcheck.
Das ist mir viel zu technisch.
Ja, und also es war immer diese zwei Klassen von Entwickler halt. Also die Typen, die von 9 bis 5, also ja, arbeiten und dann zu Hause Heimwerk machen oder mit den Kindern spielen oder was
auch
immer.
Die Leute, die ein Leben haben.
Genau. Und die Leute, die dann bescheuert so 12 Stunden am Tag sich mit dem Programmieren beschäftigen, um sich voranzutreiben, um sich am Laufenden zu halten, um besser zu wissen, ja.
Aber das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das liegt auch an der Branche, weil wenn man, also ich habe jetzt auch nicht gerade unbedingt das allergrößte Selbstbewusstsein auf diesem Planeten, um es mal vorsichtig auszudrücken, und es ist ja ein Bereich, in dem es eigentlich immer irgendwo was Neues gibt, also eigentlich hat ja wahrscheinlich niemand eine Chance, das wirklich auch nur halbwegs draufzukriegen, diese ganzen Themen, aber wann immer man sich mit irgendjemand unterhält, hat er gerade von irgendeiner neuen Sache gehört, von der man selber noch nie was gehört hat, und plötzlich fühlt man sich dann total, oh mein Gott, ich bin raus, ich werde morgen meinen Job verlieren und dann bin ich
ja, und dieses ständige Druck kann man auf Dauer, ich glaube, das ist keine gesunde Zustand, also, in dem man lebt. Also man möchte nicht so immer minderwertig fühlen. Man muss.
Also ich fühle mich, es gelingt mir auch nicht immer. Ich probiere dann immer so die Vorteile. Also ich meine, da, wo wir jetzt arbeiten, wo ich jetzt arbeite, sind so, was weiß ich was, Tobias, Kollege von mir, der kennt sich, der Der ist Software-Ingenieur. Guter deutscher Software-Ingenieur.
Der ist ja auch Ingenieur-Ingenieur, oder?
Der ist auch Ingenieur-Ingenieur und der kommt rein und er sagt, guck mal, ich zeig dir erstmal, wie er was macht. Und dann macht er das und dann ist das super. Also das ist, der kann auch, der durchdenkt das, der probiert da 3 Monate aus und dann hat man eine wirklich tolle Lösung und er kennt dann auch wirklich jedes Detail und er kennt Compiler in- und auswendig und so dieses ganze Zeug. So alles Eigenschaften, die, wo ich einfach daneben stehe und das ist fern jeder Realität, dass ich jemals diesen Stand haben könnte, schon allein, weil ich es gar nicht möchte. Aber hin und wieder passiert es dann doch mal, dass ich so offensichtliche Sachen dann doch besser sehe als er, weil die dann eben mit anderen Themen zu tun haben, in denen ich mich dann wieder besser auskenne. Das gleicht so ein bisschen aus, aber also ich mache zum Beispiel deutlich mehr Podcasts als er. das ist schon kompliziert dann nicht immer. Und gerade jetzt so, wo ich jetzt in diese Firma reingekommen bin und ich halt, wobei da war ich halt auch der Idiot. Ich bin eingestellt worden mit der Prämisse, ich kann das nicht und ich will es hier lernen oder ich soll es hier lernen und ich will es auch. Und darum war das zumindest am Anfang auch okay, das nicht zu wissen, bestimmte Dinge nicht zu wissen. Aber bis heute gibt es Punkte, wo ich dann, aha, okay, ja, gut, interessant. Wobei es passiert dann auch zum Glück.
Aber ich glaube, dass es uns allen so geht dass wir alle so nicht bereit sind, unsere Schwäche zu gestehen oder einfach zu sagen, ja, ich weiß es nicht und ich weiß nicht, ob ich das wissen möchte.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also wir müssen unsere Stärke wissen und natürlich müssen wir versuchen, so viel zu lernen, wie wir können. Aber wir müssen uns nicht so dermaßen hohe Ansprüche setzen, dass wir die ganze Zeit darunter leiden, dass wir nicht gut genug sind. Oder dass wir sollten nicht zurückhalten, dass wir etwas nicht wissen. Oder ja. Weil zum Beispiel, jemand hat mir gesagt bei der Arbeit, also weil ich habe mich mit diesem Thema länger schon beschäftigt, weil eigentlich ist es mir jetzt egal, ob jemand mich aus der Firma rausschmeißt, weil ich nicht genug weiß.
Also von SoundCloud hört vielleicht doch jemand zu. Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht ausschließen.
Ja, aber weißt du, also ich sehe das, also mein Leben jetzt ist breit genug, dass ich habe mehrere Interessen. Ja klar,
mag ich. Du bist mehr als dein Job.
Genau, ja. Und es ist mir jetzt, ich fürchte mich für meine Stelle nicht.
Ja.
Und vorher war es nicht so, als ich angefangen, aus der Uni kommst und dann.
Da kann man nichts und dann denkt man, die müssen einen Fehler gemacht haben und so. Und eigentlich weiß ich ja gar nichts. Aber.
Bei mir geht's bis heute so. Ich denke jeden Morgen, wenn ich, oh Gott, heute fällt's auf.
Ja.
Wenn du 2 Minuten versuchst, den Computer anzuschalten.
Ja. Ja, aber es ist immer dieses.
Das MacBook liegt falsch rum auf dem Tisch, ich probiere.
Ja. Aber es ist immer diese Befürchtung, dass man dumme Fragen stellt.
Ja.
Stellt. Keiner will vor 100 anderen Entwicklern eine dumme Frage stellen. Aber ich mag das mehr als andere, nur weil es mir ein bisschen mehr egal ist.
Ja.
Und dann höre ich jedes Mal, das, was du gesagt hast, das habe ich nicht gewagt.
Auch. Ich traue mich auch nicht, dann diese Fragen zu stellen. Und vorne sitzt dann jemand und hält einen Vortrag und alle. Und dann hat keiner verstanden. Ist eigentlich wirklich verschwendete Zeit.
Ja, ja. Und es ist schade. Also klar möchten wir Leute, also wir möchten keine Zeit verschwenden und wir möchten uns ein bisschen vorbereiten, sodass wir zuerst googeln oder so weit kommen, wie wir können. Aber dann sollten wir, also wir sollten immer offen sein, um Fragen entgegen zu bekommen und andere zu helfen und diese, ja. Ja.
Also was ich da noch so, dieses Gefühl, dass man ja eigentlich nicht so genug kann, was das für mich immer noch wieder verstärkt, sind einfach Bugs. Wenn man irgendwie irgendwas gebaut hat Und dann kriegt man, ich meine, wir kriegen ja unsere Fehler auch immer so auf dem Präsentierteller geliefert, so mit, dass so, hier ist ein Ticket und da steht, was du falsch gemacht hast und jetzt reparier es gefälligst. Und dann guckt man sich diesen Code an und meistens ist es ja so, dass man drauf guckt und sich sagt, oh Gott, ja klar, natürlich, natürlich kommt dieser Fehler.
Ich habe den Nil nicht gecheckt.
Das muss man ja in Objective-C nicht
sehen. Das muss man, ja, aber jetzt.
Also halt ein bisschen schon, aber.
Ich habe gestern, also bei besagter Trivago-App, kann ich ja auch an dem Punkt nochmal erzählen, die hat überall ganz gute Reviews bekommen, außer in Großbritannien.
12 Uhr, Einstellung, dass du 12.
Nee. Das war, das war einfach, dass, ich habe keine Ahnung wieso, aber meine Vermutung ist, dass die auch nur in dieser dämlichen Completion, also wenn man anfängt, einen Ortsnamen einzutippen, ist bei denen die App einfach ständig gecrashed. Wirklich weg. Und, der Grund dafür war, ist meine Vermutung, dass die Adressdaten, die gekauft haben, falsch formatiert waren und dass die Suggestions API, die uns die zurückgeliefert hat, einfach tatsächlich Nil-Values zurückgeliefert hat an einen Punkt. Das wäre
der Ende des Nulls.
Und das werden, Nils sind ja kein Problem in Objective-C, das ist ja alles ganz easy, aber NSNull, den man aus so einem NS-Dictionary rauskriegt. Und ich hätte nichts weiter machen müssen, als die NX Safe-Value for Key oder Safe-Value for Name.
Safe-Value. Ist das wie ein Option? Oder?
Nee, nein, es gibt es.
Also ein NSNull ist im Prinzip ein geboxter Nil. Also, aber das Problem ist, dass das ist es wie in Ruby, wenn du dem Nil-Objekt eine Methode aufrufst, die es nicht kann.
Mhm.
Aber das passiert auch nur mit dem NSNull. Wenn du auf Nil eine Methode aufrufst, dann passiert überhaupt nichts in Objective-C.
Also wenn dein Objekt also Nil ist.
Also du kannst wählen, ob du Exceptions kriegen möchtest oder nicht.
Normalerweise, wenn du eine Variable nicht, ein Objekt nicht initialisierst, eine Variable nicht initialisierst, dann ist es Nil.
Eine Objektvariable.
Eine Objektvariable.
So wie undefined auf Java.
Nil. Nee, undefined. Ist das undefined?
Ja, also, okay. Also wenn du, das ist ja mit Method Passing in Objective-C. Und eine Methode an Nil senden, passiert gar nichts. Da kommt auch immer Nil zurück wieder.
Mhm.
Du kannst aber Nil nicht in ein Dictionary tun oder ein Array.
Okay. Als Key oder als Value? Als
Key noch.
Wahrscheinlich. Ja, werde noch?
Wieder ja,
noch.
Wieder noch. Ah? Okay.
Dafür gibt es NSNull. Das ist ein Singleton-Objekt, das quasi als Platzhalter dient. Wenn du aber NSNull irgendeine Methode schickst, die es nicht kann, zum Beispiel length, dann gibt's eine Exception. Und Exceptions fängt man nicht in Objective-C.
Und darum crasht die App.
Und deshalb macht's bumm.
Okay.
Weil man eigentlich ohne Exceptions programmiert.
Das ist, ja.
Das tatsächlich, das ist so eine der wenigen, also dass man Nil-Objekten, dass man denen beliebige Methodenaufrufe schicken kann und dass nichts passiert. Mhm.
Das ist ja kein Nil-Objekt, das ist ja
nicht. Ist das schön oder nicht schön?
Da fällt man am Anfang 2-3 Mal mit auf die Fresse, so, weil man sich dann auch zu Tode debuggt. So, warum wird diese Methode nicht aufgerufen?
Ja,
und so. Und da ist es und es geht durch und ich step vorbei. Wieso? Und das
ist halt so ein bisschen so eine.
Da gewöhnt man sich dann aber sehr schnell dran. Aber wenn man es dann mal hat, dieses nicht ständig irgendwas auf Nil checken zu müssen, so ist das jetzt Nil, wenn es nicht Nil ist, sondern einfach so, wenn es Nil ist, dann...
Aber NSNull ist ja auch nicht Nil. Also selbst wenn du NSNull auf Nil prüfen würdest.
Aber dann ist halt so, wenn ich ein JSON, irgendwas JSON entgegennehme und mir das konvertieren lasse in ein Dictionary oder in ein Array, dann den Wert abfrage, dann kriege ich ein NS0 zurück und das müsste ich dann halt wiederum doch checken.
Genau, das Problem ist ja auch, also das ist ja, kann man ja so oder so, kann man die Schuld hin und her schieben, wenn es nicht. Man könnte ja auch sagen, die Tatsache, dass du keinerlei Type-Checking hast, also du hast keine parametrisierten Typen in Objective-C, also du kannst nicht sagen, das ist ein NS-Array vom Typ Integer oder so, das ist einfach da sind irgendwelche Objekte drin.
Also du kannst in ein Array und in Dictionaries kannst du nur Objekte reinlegen. Du kannst auch kein Integer reinlegen oder kein Float. Dafür gibt es dann wiederum NS-Numbers.
Genau, das ist in Java genauso.
Achso, ist in Java genauso? Ich dachte, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Eine Array-List kann auch nur Objekte, wenn ich mich richtig entsinne. Aber da hast du ja dann auch wieder ein Integer großgeschrieben, ist ja ein Objekt für ein Int. Wie dem auch sei. Und da kann man jetzt natürlich argumentieren, wenn du ein bisschen typsicherer unterwegs wärst, was dein Dictionary angeht, dass du zum Beispiel, dass du eine Garantie hättest, da sind nur Strings drin oder so. Und das wird an der Stelle schon gefiltert.
Naja, aber bei JSON ist das ja definitiv nicht der Fall. Da kann ja alles drin sein. Also insofern, dass das...
Da gibt es aber auch, also ich meine, ihr macht das ja mit eurer Category, die einfach, wenn null ist, nil rausgibt.
Mhm.
Da gibt es in diese libext-objc-Library,
ja.
Da gibt es ein Objekt namens ext, nil. Und das verhält sich im Prinzip wie NS-Null, das ist auch ein Singleton. Mhm. Aber wenn du dem irgendeine Methode aufrufst, dann ignoriert es die einfach.
Ah, okay.
Und es verhält sich in der Hinsicht einfach wie nil. Das ist ja in Objective-C, ist ja vollkommen adäquat zu sagen, Response to Selector, ja, macht aber nichts.
Also was ich überlegt habe, mal zu bauen, um das Problem vielleicht ein bisschen zu umgehen, und ich glaube, das könnte eine relativ, also eine Variante sein, von der man auch noch was hat, dass man, wenn man eine Category macht, also Category, das ist ein Objekt erweitern, eine Klasse erweitern, ohne von ihr vererben zu müssen, also sie hat dann einfach ein paar mehr Methoden.
Gibt es in Ruby auch ein Module? Ist das
so in Ruby? Stimmt, in Ruby gibt es das auch. Ja klar, aus Ruby ist das ja. Mhm. Und einfach eine Category drauf zu machen, dass die ein get value for key with type. Und dass du dann halt einen Typ übergibst, also einen Klassennamen, und du kriegst diesen Wert nur zurück, wenn du auch der entsprechenden Klasse hast. Dann hast du den Check quasi implizit drin.
Ja.
Das war jetzt so mein Gedanke, um das Problem vielleicht so ein bisschen zu umgehen. Weil was man ja auch ständig hat, ist ja dieses, dass irgendjemand auf die Idee kommt, du kriegst einen JSON, du hast eine Zahl drin.
Und dann einen String draus zu machen.
Und dann macht jemand einen String drauf. Und das ist auch in diesen ganzen dynamischen Sprachen, ist das überhaupt kein Problem. Hm?
Twitter API macht das ja.
Na, die haben es aber wirklich sehr vorsichtig gemacht. Also die haben...
Gut, die mussten es ja auch machen.
Ja, und die haben auch ewig lange parallel ID als String und ID geliefert und so und diese ganze Umschaltung. Aber hin und wieder passiert ja sowas so, hoppla, ist mal passiert. Und dann hat man bei Objective-C, kriegt man dann plötzlich keine NS-Number mehr zurück, sondern ein NS-String. Und wenn du dann selber noch einen String draus machst, was man ja aus einer ID gerne mal macht, dann hat man plötzlich crasht die App, weil, hey, das ist ja schon ein String, daraus kann ich keinen String mehr machen.
Oder wir machen so ein XML-Format, wo wir halt noch die Typen beschreiben.
Ja.
Und dann generieren wir uns den Code einfach. Nee, aber um nochmal auf
klingt das... nach einem Plan, warum ist darauf
jemand gekommen? Ja, und das nennen wir...
das nennen wir so noch frei. Duschgel.
Ja. Nee, aber um noch darauf zurückzukommen, ich merke das ja, also um auf die Leute mit dem... Also wenn man sich irgendwie wie ein schlechter Entwickler vorkommt. Also ich persönlich, man hat ja schon so die Leute, von denen man so ein bisschen Fan ist.
Ja.
Wo man immer guckt, die man auf GitHub folgt und so. Und da gibt es ja dann schon manchmal...
Ach so.
Was veranstaltet die hier?
Wir machen gerade... Duana wollte den Kopfhörer ein bisschen leiser. Achso,
ja, darf ich dachte, weil das rausgeht. Ich habe das halt auch manchmal... Da gibt es dann so Leute, da fragt man sich...
Ein bisschen leise.
Noch leiser?
Wie machen die das den ganzen Tag?
Danke. Ja. Also jetzt höre ich...
Jetzt hörst du gar nichts mehr,
oder? Ja, das ist besser. Ja. Danke.
Ernsthaft?
Oh, krass.
Ja. Also dann so Leute, die...
Du hast die besten Ohren von uns allen.
Ich bin sowieso taub.
Ich auch.
Einfach so Leute, die so ultra krassen Output haben. Also die so jede Woche so ein neues, geiles Open-Source-Projekt am Start haben mit 10.000 Forks auf GitHub.
Und ja, das stimmt.
So eine Leute, ey.
Das ist echt ätzend.
Ja, ich frage mich, wie lange die das aushalten oder wie lange die das machen können, bevor die...
Ich meine, ich glaube, manchmal ist es auch ein bisschen so verzerrte Wahrnehmung. Also,
ja, genau.
Man denkt sich dann immer so, was, der hat schon wieder was raus, dabei habe ich das letzte noch gar nicht angeguckt.
Ja.
Und so. Oder wenn, ich merke das auch so ein bisschen immer, bei Apple ist es ja so, kannst ja die Uhr nachstellen, dass jedes Jahr WWDC, kommt jedes Jahr eine neue iOS-Version raus, gibt es jedes Jahr neue APIs und sitzt man immer da und denkt, ich habe mir die ganzen APIs vom letzten Jahr noch gar nicht angeguckt und so, ich habe immer noch nichts mit Maps oder In-App-Purchases oder weiß der Geil was gemacht und so. Und das, man hat immer so das Gefühl, das würde sich denn da aufbauen und man müsste das eigentlich alles wissen.
Das stimmt.
Aber es macht ja auch keinen Sinn, sich die ganze Zeit, also warum soll ich mich mit irgendwas beschäftigen, was ich nicht brauche?
Also ich habe mich mit dem einen von den beiden total abwegigen Themen von der letzten WWDC habe ich mich tatsächlich beschäftigt, mit Core Bluetooth.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt irgendwie Passbook.
Passbook habe ich auch schon gemacht.
Respekt.
Ja, habe ich schon mal so naja, es ist halt so, kommt, kann man auch in Ruby machen, ne? Das ist da braucht man nicht so viel zu können für, und das ist für mich genau das Richtige. Und, aber mit Audio-Routing, damit habe ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt, noch nicht mal im Ansatz, aber das ist Audio interessiert.
Hast du mal iAd benutzt?
Naja, ich glaube, aber das ist, nein, aber das muss man auch nicht.
Mhm. Aber, sorry, zurück zu dieser Frage,
also,
ja, ich frage mich, also ich will mich nicht ausschalten, also beim Lernen oder ich muss nicht auf dem allergegenwärtigsten laufenden
auf halten. Dem allerneuesten Stand?
Allerneuesten Stand, danke. Aber ich möchte trotzdem neue Sachen lernen und vielleicht sind das alte Sachen, die vor 20 Jahren so, schon bekannt waren oder und wenn wir das nicht, also wie können wir das machen neben unserer Arbeit, sodass wir uns nicht kaputt dabei machen? Sodass wir immer noch gute Beziehungen zu Familie und Freunden haben und Sport machen. Und
man kann ja zum Beispiel erstmal seine Arbeit danach auswählen. Also man kann ja sagen, ich mache jetzt was, wo ich was lerne und nicht unbedingt. Also das kann man ja bewusst sagen, dass solange man da irgendwie immer noch gut genug ist, dass man damit seine Miete bezahlen kann, wäre das ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man sagt, wenn man irgendwie ein neues Projekt anfängt und sagen wir mal, das jetzt nicht hundertprozentig missionkritisch ist, dass die Firma pleite geht, wenn man da nicht, wenn man das nicht kriegt, dass man dann sagt, wir bauen das jetzt mal in Jesod oder in
Haskell. Man sollte vielleicht persönliche Ziele setzen.
Ja.
Und also zum Beispiel bei SoundCloud haben wir diese 20% Zeit. Mhm. Also eigentlich einmal ein Tag der Woche sollten wir freinehmen, um um Sachen zu machen, die nicht in unserem Backlog stehen. Aber das schaffen wir nie.
Ich habe das auch
nicht ansatzweise. Weil dieser Druck, also um Sachen heraus zu releasen und um die Firma, um der Firma dabei zu helfen, das ist der Druck ist einfach zu hoch.
Und du willst ja auch nicht, also ich hatte das dann häufig so, man kommt sich dann auch schlecht vor seinen Kollegen gegenüber, wenn die halt die ganze Zeit noch so am Hacken sind.
Und ist das nur deine, ist das nur deine Vorstellung oder ist es
nicht? Es ist nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, du kannst jetzt nicht 20% Zeit machen. Würde auch nicht passieren, aber dann gibt es halt schon Leute, die produktiv sind und dann die ganze Zeit runterhacken alles.
Ja.
Und in 2 Wochen ist Release und es ist ja immer in 2 Wochen Release, wenn nicht in 2 Wochen, dann in 3 Wochen. Und da denkt man sich na schon, naja gut, dann mache ich das, mache ich nächste Woche dafür 20% Zeit und am Ende 20%.
So vielleicht als Firma sollten wir das ernster nehmen oder so, wir müssen nicht nur sagen, okay, das steht euch alles zur Verfügung, aber wir müssen das wirklich.
Und gleichzeitig habe ich halt auch das Gefühl, dass zumindest bei SoundCloud 20% Zeit immer so ein bisschen, so als Privileg rüberkam, das halt nur, sage ich mal, Entwicklern zur Verfügung steht. Und ich hatte halt auch schon mit Undevelopers quasi geredet, die so ein bisschen, also überspitzt formuliert, das Gefühl hatten, dass wir einen Tag Urlaub haben jede Woche, wo wir irgendwie Däumchen drehen. Was ja zum einen passiert ist, nimmt keiner 20% Zeit, oder ich wüsste jetzt keinen, der so viel 20% Zeit genommen hat, dass er ansatzweise auf 20% kommt.
Ja.
Aber das ist ja auch, ich wüsste jetzt auch keinen, der da wirklich dann die ganze Zeit nur Quake spielt oder so. Und die Däumchen drehen. Also man macht ja... Man macht
aber nur, wenn man so Strategien durch Quake bewertet.
Man kann auch im
A-Stern Pathfinding.
Man kann auch in Quake den Sortieralgorithmen reimplementieren. Das ist
also da gibt es doch dieses wunderschöne Video, wo Sortieralgorithmen am Beispiel ungarischer Volkstänze erklärt werden. Und dann tanzen
sie Babesort
und so. Oh ja. In ungarischer Notation? Nee,
umgekehrt polische. Nein, gibt's ja beides. Stimmt schon.
Stimmt, ja, es gibt beides.
Aber doch, Ziele setzen ist da glaube ich, wichtig. Und das ist ja auch einfach mal so ein lächerlich großes Feld. Also, ich meine, wie oft, ich habe jetzt vor kurzem mal, muss ich einen Zufallsgenerator programmieren. Da habe ich mich zum ersten Mal wirklich damit auseinandergesetzt, wie so ein Zufallsgenerator funktioniert. Und dann, das ist auch, also da findet man dann irgendwie Sachen, da haben sich die Leute vor 20 Jahren drüber Gedanken gemacht und so. Und dann, da hat lernt man jede Menge, auch auf so ganz abwegige Arten, die man jetzt, wann fragt dich mal jemand und programmier mal irgendwie einen Zufallsgenerator? Das passiert ja relativ selten.
Das ist auch nicht leicht, also das ist ja wirklich auch alles andere als
trivial, ne? Genau, da gibt es auch wieder verschiedene Anforderungen, die man hat, also muss der jetzt irgendwie kryptografisch sicher sein oder muss der vielleicht nur schnell sein? Oder
also du machst den für ein Spiel.
Genau, ich mach den für ein Spiel.
Aber dabei trainierst du auch deine deine Fähigkeiten, um Entscheidungen, um Trade-offs zu machen. Und also es ist alles nicht umsonst. Also
dümmer wird man da auf alle Fälle nicht von. Aber so ein Beispiel wäre ja auch Sortieralgorithmen. Die lernt man ja in der Uni alle auswendig und so. Und Quicksort und Merge-Sort und Bubble-Sort und Shake-Sort und Tim-Sort und wie sie nicht alle heißen. Und die muss man alle vorrechnen können an der Tafel und so weiter und so fort. Aber wie oft programmiert man die dann noch da mal? Also kaum einer geht ja so früh in so ein neues Avantgarde-Framework rein, dass da noch nicht mal die Sortieralgorithmen stehen. Und das ist ja im Prinzip eine beliebige Wahl. Also ob die uns jetzt, die haben halt irgendwann mal entschieden, wir bringen euch alle Sortieralgorithmen bei, weil das halt schön herzuleiten ist und schön zu beweisen und so und schön zu analysieren. Aber genauso gut hätten die ja zum Beispiel auch Zufallsgeneratoren wählen können oder So, und insofern könnte man auch argumentieren, vielleicht sollten wir 10 verschiedene Web-Frameworks beibringen, damit man dann
oh Gott,
da mehr
Meinung schreiben, zu hat. Schreiben, damit man endlich was für Hacker-News hat.
Auf alle Fälle. Und das wäre mal ein Kurs in der Uni, wo das Ziel ist, Nummer 1 auf Hacker-News zu werden. Als quasi als Prüfungsgegenstand. Aber nee, Entscheidung treffen ist genauso. Also das ist eigentlich auch super wichtig.
Ja, das, also die Frage ist, welche Fähigkeiten wir haben sollten als Entwickler. Also was uns zumeist hilft bei der Arbeit. Also ob wir, wie wir Entscheidungen treffen, so voraussichtliche Entscheidungen auch und wir mit anderen zusammenarbeiten, wie wir Trade-offs machen können. Also
wie entscheidet das ist echt so. Gestern hatte ich so den Diskussionsfall. Da haben wir an einer Stelle darüber diskutiert. Also es ging, ich kann es ja am Beispiel einfach sagen. Es ging darum, geht um Like-Funktion auf einer sozialen, mehr oder weniger sozialen Plattform. Und da hat man nun und es gibt im User Interface klickt jemand den Like-Button und klar, was dann passieren soll, ist absolut logisch. Und wie macht man das? Wie implementiert, also wie baut man, und dann haben wir eine API dahinter, den API-Controller, der das Ganze, der das nachher tatsächlich ausführt. Und ach so, ja, als kleinen Wackelkandidaten war es dann so, dass es kann passieren, dass der User zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingeloggt ist. Zu dem Zeitpunkt, zu dem er auch den Like-Button klickt. Und dann muss ein Dialog kommen, wo er sich einloggen kann. Und dann loggt er sich ein und dann ist er irgendwann fertig und dann wird es immer noch geliked. Also es kann passieren, dass zwischen dem Klicken des Buttons und dem Ausführen des Codes 30 Sekunden liegen Zeit. Und dann haben wir darüber diskutiert. Soll das jetzt so sein, dass man einfach sagt, like dieses Posting jetzt? So, und dass man im Code überhaupt nicht sieht, dass da eventuell noch ein Dialog aufgeht oder so. Und ich war dann eher dafür zu sagen, nee, also man müsste noch außen drum den Code durchaus, also der soll schön schlank sein und ganz, ganz wenig Code drumrum sein. Aber so, wenn der User eingeloggt ist oder wislogged in User, mache Folgendes. Und wenn der User dann nicht eingeloggt ist, dann wird dieser Code nie aufgerufen. Damit man aber, kann aber dann passieren, dass man einfach nur sagt, ja, like dieses Posting hier und alles ist gut. Und aber dann sich keine Gedanken darum macht, ob da noch dieser Dialog kommt. Und das sind reine Geschmackssachen im Endeffekt. Also da gibt's keinen oder meistens keinen.
Na, die Sache ist, also das, ich glaube halt hier wäre jetzt das Problem. Also ich wüsste zum Beispiel, wie ich das machen würde.
Wie würdest du es machen?
Weil ich nämlich über so einen ähnlichen Fall als eine meiner letzten Sachen bei SoundCloud auch noch drüber nachgedacht habe.
Ja.
Und ich glaube, das Problem ist hier, dass man guckt sich nur diesen Like-Button an und denkt sich, ja, im Prinzip ist es wurscht, weil es ist ja nur dieser kleine Like-Button. Aber ich glaube, was dann sehr schnell passiert, dass man in so ein Death by a Thousand Paper Cut-Szenario kommt. Weil man, hier hat man den Like-Button dann so gemacht und der Follow-Button ist dann aber, weil der ist es dann doch ein bisschen anders und so und dann macht man das hier so. Und was ich jetzt zum Beispiel machen würde, ich würde das mit Reactive Cocoa machen.
Und das wusste ich. Okay, das hätte ich eigentlich wissen können, dass diese Antwort kommt.
Und das, weil das war nämlich dann, das ist ja, das war auch was so ein ähnlicher Verstand mal bei
SoundCloud. Habe ich allerdings auch sogar überlegt, ob ich das nicht nochmal, ob ich dafür nicht nochmal Reactive Cocoa in das
Projekt bringen würde. Weil da gibt's auch ein schönes Beispiel auf Stack Overflow, das kann ich später mal suchen, den Links packen. Wie man Authentifizierung quasi transparent handeln kann. Und dann würde ich quasi ein Login-Signal haben, an das ich mich konkateniere, das einfach transparent mich authentifiziert und auch den modalen Deal
könnte überall reinmachen. Aber ich wollte es gar nicht so transparent machen. Ich wollte, dass man immer noch drinne sieht, jetzt kann es passieren, dass der User-User-Interface gesehen hat. Also weil wenn, zum Beispiel könnte es ja passieren, ich fange hier eine Animation an auf dem Button, klicke drauf und jetzt fängt die Animation an und die wird nachher abgeschlossen, sobald der Button dann tatsächlich fertig ist. Aber wie gesagt, es können 30 Sekunden dazwischen liegen und es sind komplett andere Dialoge zu sehen. Und das war so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt auch gar nicht über die inhaltliche Sache. Wir haben dann halt so ein bisschen rumdiskutiert und in dem Fall habe ich dann eben gesagt, naja, okay, wir machen es so, wie ihr es wollt, weil zwei waren halt gegen mich, da war ich sozusagen überstimmt. Und keine Ahnung, ob es die richtige Entscheidung war oder die falsche Entscheidung.
Genau, also dieser Prozess interessiert mich sehr. Also wie genau man als Gruppe zu einer Entscheidung kommt.
Gerade bei Nerds.
Ja. Gerade bei Netz, ja. Also ich habe mich nur, ja, also ich habe so lange gearbeitet und nie wirklich, ja, ich habe mich nie wirklich mit diesem Thema befasst. Also wie man mit anderen, ja, argumentieren, also am besten argumentieren kann, sodass es immer freundlich bleibt und nicht stressig wird und dass man die Beste aus beiden Ansichten holt. So zum Beispiel, ich glaube, dass also wir selbst das Wort argumentieren ist ein bisschen konfliktmäßig gesehen, dass wir sollten verschiedene Ansichten haben und oder Meinungen haben und dann das irgendwie, wir müssen einander bekämpfen, bis eine gewinnt und eine verliert. Also das ist sehr grob gesehen, aber so.
Aber sollte es nicht auch ein bisschen, also nicht damit einer verliert und einer gewinnt, aber aber eigentlich sollte ja im Idealfall es so sein, dass die beste Idee gewinnt. Also
ja,
nicht der Beste.
Das ist die Idee, das ist die beste, aber hör diese Wörter mal an. Die beste Idee. Ich hatte die bessere Idee und du nicht. Und deswegen bin ich dir ein bisschen überlegen.
Na, in dem Moment, aber ist man es nicht in dem, also ich, aber es ist, welche, wonach sollte man das denn sonst entscheiden?
So, es ist nur, wir sollten, ja, um der idealen Welt wären wir von unseren Ideen und unsere Meinung ein bisschen emotional ja, abgegrenzt. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass wir, also dass meine Emotionen sehr, sehr nah dran sind. So, ich möchte mich irgendwie durchsetzen. Also ich gebe meine Meinung und ich dann, nachdem ich meine Meinung geäußert habe, und es ist so, als ob ich das, ich muss diese Meinung dann
durchsetzen,
wie es to defend it.
Verteidigen.
Ich muss es verteidigen bis zum bitteren Ende. Ja. Selbst wenn ich, ich möchte doch vielleicht meine Meinung ändern, aber Meinungen ändern, das passiert nicht so oft bei mir. Und es ist so, als ob ich dann falsch war und ich möchte nicht falsch sein.
Ja.
Oder ich möchte nicht gestehen, dass ich falsch war oder dass ich die falsche Meinung hatte. Und deswegen bin ich nicht immer von dem Ausgangspunkt gegangen, dass ich bereit bin, meine Stelle oder meine Meinung zu ändern während des Gesprächs. Weil natürlich möchte man es nicht haben, dass man möchte nicht der Mensch sein, der immer die Meinung ändert für die anderen.
Ja.
Also das ist irgendwie.
Ja, ich meine, es geht ja, das ist ja auch die Sache. Eigentlich geht es ja gar nicht um die Leute, die hinter den Ansichten stehen. Also es ist ja nicht die Alternative.
Nein,
ist ja
aber nicht, das stimmt eigentlich nicht. Natürlich geht es um die Leute, die hinter der Sache stehen. Also
ja, aber
wenn jemand ist immer derjenige ist, der überstimmt wird, dann hat man irgendwann keine Lust mehr.
Ja, und man hat keine Selbstsicherheit mehr, weil irgendwie werde ich immer überredet oder meine Meinung setzen. Ja, sich nie durch.
Aber das ist ja quasi nicht das Ideal. Also eigentlich soll das ja gehen irgendwie, wir haben jetzt ein technisches Problem, nehmen wir jetzt Framework A oder Framework B und wir werfen alle unsere Meinungen in den...
Ja,
in
aber es gibt immer Leute, die mehr Gewicht hinter ihre Meinungen haben.
Aber das ist ja dann so ein Problem. Also du willst ja dann auch nicht sagen, wir bauen unsere nächste Webseite mit PHP, nur damit Max auch mal eine Diskussion gewonnen hat.
Ja, aber es gibt Leute, die lassen sich
nicht gern... Da ist dann zu viel Ego drin.
Ja, also man kann sich nicht, man kann die nicht überzeugen und man kann immer neue Perspektiven an sie werfen und sie kann das alles defektieren alles und sie wollen nie von ihrer, oder es ist so leicht, es ist nicht leicht, es ist so schwierig, sie von ihrer Ausgangspunkt oder Stelle zu bewegen. Und ich habe neulich hatte ich die Idee, okay, ich gebe keine Meinungen mehr, also ich werde das nicht so machen, dass ich ein Gegenargument liefere, sondern ich frage so freundlich, wie ich das machen kann. Ich stelle Fragen an.
Du tust jetzt so, als wärst du so total gemein.
Aber eigentlich ist es nicht so schlecht. Also man muss davon ausgehen, wir müssen einander vertrauen. Und in der Wirklichkeit ist es nicht so schlimm, wenn wenn es nicht so geht, wie ich denke, dass es so sein sollte. Eigentlich bin ich nicht so davon überzeugt, dass ich immer recht habe. Mhm. Und eigentlich ist es nicht so schlecht. Also wir bauen keine medizinische Systeme oder Raketensysteme oder sowas. Es kann...
Oder medizinische Raketen, das ist immer das
Schlimmste. Boah.
So eine Raketen...
Medical Rocket Science.
Ja. So, eigentlich sollten wir beide bereit sein, etwas zu lernen. Ja? Ja. Und wenn ich nicht überzeugend genug bin, dann habe ich was zu lernen. Und anstatt die eigene Meinung so vorzudrängen, möchte ich jetzt besser verstehen, also warum denkst du, dass es so sein solltest? Und kannst du gibt es irgendwelche Nachteile, von denen du weißt? Und und wenn man nimmt dann eine ganz andere Position in der Diskussionrunde. Es ist nicht als Gegner, sondern als Unterstützer.
Ja. Klingt eigentlich schlau, sollte ich auch mal probieren. Könnte ein gemeines Angriffsszenario sein.
Ja, es ist kein Angriff, es ist so, ich möchte das besser verstehen. Vielleicht hast du recht und ich hatte diese Gedanke, was denkst du davon? Mhm. Ja, das ist total ein Rollenwechsel.
Und das haben ja die Gebrüder Wright immer gemacht, dass die, wenn die so einen Streit hatten, hat das Flugzeug jetzt irgendwie 3 Flügel oder 2 oder so, ich weiß es nicht, dass die dann bewusst immer die Rolle des Gegenübers angenommen haben.
Und das ist eigentlich ganz schlau.
Ich argumentiere jetzt mal 10 Minuten aus deiner Position und umgekehrt, um dann halt...
Finde ich total gut. Deine Position ist einfach, du hast absolut recht. Ich habe absolut recht, weil ich bin so ein totaler Idiot. Das ist kriege ich jederzeit sofort hin.
Man muss das immer bedenken. Und ich gebe zu, ich mache das nur, weil ich nicht so durchsetzungsfähig bin und ich muss mir eine andere Strategie ausdenken.
Aber das kann ja auch nach hinten losgehen. Also da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, wo es halt um introvertierte und extrovertierte Menschen ging.
Das ist ja gerade.
Er war halt sehr, der es geschrieben hat, war halt sehr introvertiert und hat sich dann halt so ein bisschen beschwert so darüber, dass halt die Extrovertierten quasi per Definition mehr Aufmerksamkeit kriegen von irgendwelchen Anbietern für irgendwas, also irgendwie so Social Networks und so. Deren liebsten Kunden sind halt immer die sie bemerken und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn du jetzt jemanden hast, der sehr extrovertiert ist, aber vielleicht nicht unbedingt die Ahnung hat oder einfach mal falsch schickt, das kann man ja manchmal vorher gar nicht beurteilen, dann kann das halt auch nach hinten losgehen. Dass dann manche Leute vielleicht eher sagen, ach, so wichtig ist es mir dann nicht. Mhm. Und dann will ich jetzt hier nicht 10 Stunden rund umdiskutieren, sondern lieber programmieren. Mhm. Also denke ich mir meinen Teil. Aber das war dann halt nicht fürs Gemeinwohl am Ende das Richtige. Mhm.
Also ich bin ja im Allgemeinen auch sehr streitsüchtig.
Das sieht man in deinen anderen Podcasts.
Was? Ach Quatsch. Wo sieht man das denn da? Nur weil ich mich hin und wieder mal mit MS Pro treffen muss, damit wir immer noch miteinander reden. Nein, alles gut. Aber es gibt natürlich selbstverständlich diese Momente, wo ich dann auch wo ich dann schon sage, also meine Freundin sagt den Satz, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Das sagt sie nicht nur, also ich hoffe nicht nur in Bezug auf mich, also manchmal macht sie das auch in Bezug auf mich, aber das ist so ein Spruch, den sie so hat. Und da ist ja auch was Wahres dran. Also ich meine, so in Diskussionen, in denen es um nichts geht. Ja, okay, leck mich. Aber manchmal bin ich dann schon so, nein, aber das muss jetzt dieser Rotton sein und nicht der Rotton und so. Und das gelingt.
Wo kommen wir denn da sonst auch hin?
Wo kommen wir denn da auch hin, wenn nachher das in dem Rotton und dann sind die Verpackungen alle in dem Rotton gedruckt und dann ist...
Gibt es das Wort Bikesharing so überall?
Nee, also
was?
Fahrradschuppen als Verb gibt es im Deutschen nicht so richtig. Aber Bikesharing ist dir ein Begriff, oder?
Nee, sagt mir gar nichts. Was ist
das? Wie ist denn die Anekdote irgendwie? Da gibt es so ein Haus, so ein Mehrfamilienhaus und die wollen gerne einen Fahrradschuppen bauen.
Ja.
Und die wollen alle unbedingt einen Fahrradschuppen, aber die können sich nicht einigen, welche Farbe der hat. Und deshalb wird der nie gebaut.
Ah, okay.
Und daher ist der Begriff Bikesharing.
Das ist was ich tatsächlich irgendwann mal akzeptiert habe, dass es in vielen Situationen wichtiger ist, eine Entscheidung zu treffen, als die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja.
Das ist wirklich so. Aber manchmal ist es dann halt auch scheiße, die Bikesharing.
Man muss irgendwelche Plan haben. Ja. Also besser als keine.
Aber ich meine, das ist jetzt hier
auch nichts, was, sage ich mal, Software Engineering mäßig ein Problem ist. Also
das stimmt.
Das ist ja so ein reines Menschenproblem. Und da, mhm. das ist halt auch so der, ich denke mir halt auch immer so.
Da kommen Softwareentwickler und Menschen zusammen.
Ja, die schwierigen
Probleme. Ganz selten sogar in derselben Person.
Das ist ja mal so eine typische Interviewfrage auch so. Was ist denn ein schweres Problem, was Sie gelöst haben? So ein technisches. Ja. Und ich bin jetzt ja arbeitslos und ich muss mich auch da demnächst mal melden und so. Und da macht man sich ja schon seine Gedanken. Und wenn mich jetzt jemand fragen würde, was ist ein schwieriges Problem, was ich gelöst habe, würde mir jetzt kein technisches Problem einfallen. Weil ich meine, das kann man eh alles wegschmeißen nach einem halben Jahr und nochmal neu schreiben. Also wir machen jetzt ja keine medizinischen Raketen, mhm. wo man sich sagt, oh, es hat 20 Menschenleben gekostet oder so, dass ich jetzt hier NS9 nicht gecheckt habe oder yeah. so.
Ich Objective weiß nicht, wie viele Leute deswegen kein Hotel gefunden haben.
Objective ist auch eine ganz schlechte Sprache für so Raketen, kann ich nur von abraten.
Aber sie animieren perfekt.
Aber so zum Beispiel, wen man jetzt einstellt oder so, das ist ja hat ja eine viel größere Tragweite, als ob man jetzt hier irgendwie Core Data nimmt oder nicht Core Data. Also.
Aber das stimmt, ich glaube, es sind schon Firmen daran pleite gegangen, dass sie Core Data genommen haben. Es hat noch nie eine Firma länger gelebt, weil sie Core Data verwendet hat, aber es sind schon viele Firmen gestorben, weil sie Core Data verwendet haben. Ja, nee, aber es ist.
Ja, aber ich möchte den Konflikt nicht mehr vermeiden. Also dieser Satz, den du geäußert hast vor, also deine Freundin.
Ja, nee, das ist, also das macht,
das tippt es auf dem.
Das macht sie definitiv auch nicht in allen Situationen.
Also ja, nee, aber ich habe das gemacht, ja. So jahrelang her, jahrelang schon, weil eigentlich möchte ich Konflikte vermeiden, weil es macht mir keinen Spaß, mit jemandem zu argumentieren. So, es kostet viel Zeit und Energie. Mhm. Und eigentlich ist das einem manchmal ein bisschen egal. Man möchte einfach weitermachen.
Ja.
Aber wenn man immer Konflikte vermeidet und wenn man nicht die eigene Stimme oder verstärkt oder lernt, wie man besser argumentieren kann, dann kommt man irgendwie auch nicht weiter als Entwickler, als Mensch. Ja.
Das ist, ja, man muss es ja auch üben. Ich glaube, das ist auch so ein Problem. Also bei mir ist es so, dass ich halte mich, glaube ich, relativ häufig zurück, aber dann kommt es dann doch halt so aus mir raus und ich kann mich selber nicht kontrollieren dabei. Und nachher ist es mir, muss ich rumrennen und mich bei vielen Menschen entschuldigen. Und es ist mir schon mehrfach in meinem Leben passiert. Und dann probiert man natürlich beim nächsten Mal zu sagen, nee, ich halte mich mal lieber zurück. Und was dann so ein bisschen dazu führt, dass man dann auch nicht besser drin wird. Und dann, wenn es einem passiert, dass man dann immer nur ausrastet und im Endeffekt nichts gewonnen hat.
Ja, so und ist es bei mir auch.
Ja, und man lernt es dadurch nicht. Das ist echt ein großes Problem, was ich daran sehe. Ich glaube, man muss es ein Stück weit schon üben, das stimmt schon. Also ich habe hier mal mit einem ehemaligen Chef, der hat hier mit in der Küche gesessen und hat hier die Geschichte erzählt, und zwar hat er über, warum verdienen Frauen weniger als Männer. Und der ist, ich glaube, ich kann seinen Namen einfach sagen, Stefan Noller, der hat hier der beschäftigt sich mit dem Thema relativ ausführlich und der hat sich damit auch mit Frauen am Arbeitsplatz, woher kommen die Probleme, der hat jetzt diese ganze Feminismusdebatte, die ja in Deutschland oder diese Sexismusdebatte, die ja in Deutschland relativ hochgekocht ist, die hat er sehr ernst genommen und sowas, und der hat aber auch irgendwie, der hat da gesessen und hat gemeint, naja, es gibt viele, viele Gründe, warum das so ist, warum Frauen weniger verdienen, aber es ist einer der Gründe ist, weil Frauen nie zum Chef gehen und nach mehr Gehalt verlangen. Und das machen auch viele Männer nicht. Also ich bin auch definitiv so ein Mann, der niemals zum Chef geht und mehr Gehalt verlangt. Aber es gibt halt Männer, die machen das. Die gehen, die haben den Plan, okay, ich möchte nächstes Jahr so und so viel Prozent mehr verdienen. Und wenn die, und er meinte so, naja, und wenn die dann halt kommen, dann sind die natürlich auch keine Idioten. Dann haben die das ja auch schon eine Weile geübt. Dann wissen die halt, okay, nach dem Abschluss eines erfolgreichen Projekts, wo man sagen kann, guck mal, was ich hier Geiles für euch gemacht habe, jetzt möchte ich auch mal Kohle sehen. Ja klar gibt man denen dann mehr Kohle. Und wenn das so 3-4 Jahre geht und jedes Jahr haben die mehr so 2% mehr rausgeholt, ja klar haben die dann am Ende 20% mehr. Und es ist gar nicht so, dass das unbedingt so ein reines Männer-Frauen-Problem ist. Also das meinte er zumindest sehr stark. Wie gesagt, viele Männer machen das auch nicht. Ich würde mich selber dazu zählen. Bei mir ist das auch sehr unangenehm, über mein Gehalt zu verhandeln. Aber die paar, die es dann machen, die haben am Ende wesentlich mehr Kohle. Also insofern lohnt sich das zumindest aus der Perspektive sehr wohl, das zu machen.
Ja. Das ist interessant, weil ja, ich verhandle auch nicht gerne und ich weiß nicht warum. Das sollten wir wissen, warum wir nicht gerne verhandeln. Aber ich glaube, ich habe das nie geübt und ich fühle das, also ich.
Was lernt man eigentlich in der Schule?
Verhandeln lernt man nicht.
Ja. Aber wir fühlen es ist immer so wie ein Geschenk, dass wir bezahlt werden, oder? Weißt du, weil als Kinder...
Ja, man ist ja fast so dankbar dafür. Ja. So, oh, danke, dass ich wieder Geld bekommen habe.
Oh, das ist so viel Geld. Also wenn man einen Gehalt betrachtet, ist das eine heftige Summe.
Ja.
Aber wir wissen nicht, dass für Firmen das eigentlich manchmal kein Thema ist. Oder
sie würden es ja nicht tun, wenn sie nicht glauben würden, dass wir ihnen entsprechend die Arbeit auch leisten. Und entweder tun wir das und wir leisten diese Arbeit, oder sie sind selbstblöd genug, uns dafür trotzdem zu bezahlen.
Und also wenn man sagt, du kriegst nicht mehr, dann hat das ja auch wieder Kosten. Also am Ende geht der noch, dann muss man jemand Neues finden.
Aber man will auch keine, also ich glaube, der Grund, warum ich das nicht mache, ist, dass ich keine höhere Erwartungen will. Also ich will keinen zusätzlichen Druck haben, dass ich werde jetzt mehr bezahlt, ich muss jetzt mehr schaffen.
Aber das ist ein totaler Irrtum.
Das glaube ich auch.
Weil das passiert schlicht und ergreifend nicht. Das ist, du gehst da wieder raus und dann hast du mehr Gehalt und dann interessiert das vielleicht 2 Wochen lang die Leute, aber danach wird dich nie wieder jemand, also außer du wirst dann das nächste Mal um Gehalt verhandeln, aber wirst du nie, also ich weiß auch bis heute nicht, ob es nur ein doofer Spruch war oder nicht, ich habe irgendwann mal bei einer Firma, bei der ich war, habe ich irgendwann gesagt, so, ich hätte entweder gern mehr Urlaub oder mehr Gehalt. Urlaub ist ja erstaunlicherweise immer das, wo noch weniger Spielraum drin ist. Ich finde ja Urlaub eigentlich so, kostet die Firma so, gib mir 5 Tage mehr Urlaub, das kostet die Firma nichts. Das ist, wenn man das so gehaltstechnisch so.
Also ich hatte noch so viel Resturlaub über, als ich gekündigt habe.
Das würde mir mittlerweile nicht mehr passieren.
Ich kenne auch jede Menge Leute, die im März Urlaub genommen haben. Das ist ja immer der Stichtag.
Genau.
Also,
wo man muss.
Ob du jetzt 5 Tage mehr im März, also das finden, wenn sich das eh alles aufstaut und die Leute nicht so auf ihren Urlaub
belasten. Nö, ich nutze meinen Urlaub dann, also ich war letztes Jahr das in der lustigen Situation, dass mir die Firma am Ende des Jahres aus dem nächsten Jahr 2 Tage Urlaub noch geben musste, weil ich ansonsten keinen Urlaub mehr gehabt hätte.
Okay, krass.
Weil ich mir auch irgendwann zwischendurch eine Woche Urlaub genommen habe, um an einem eigenen Projekt zu arbeiten und sowas. Also es kam schon so zusammen. Also da habe ich dann sozusagen ein bisschen meine 20% Zeit genommen in Form von Urlaub. Und da habe ich offensichtlich da war ich 2 Jahre in der Firma und hatte auch schon zwischendurch auch eine Gehaltserhöhung sogar bekommen und wollte dann irgendwann, habe ich gesagt, so, jetzt hätte ich gern noch mehr Gehalt, auch weil es gerade so anliegt, hätte ich doch gerne mehr Gehalt. Und dann ist das nochmal kurz, dann so, naja, du bist aber damals schon relativ hoch eingestiegen, da haben wir im Augenblick gerade keinen Spielraum. Und du verdienst hier schon 15% mehr als der Rest. Und mir war das die ganzen Jahre lang nicht bewusst, dass ich überhaupt nur hoch eingestiegen bin. Also ich hatte denen halt irgendeinen Preis gesagt, als es darum ging, den Preis zu verhandeln. Mhm. Und die haben gesagt, nee, aber Und dann habe ich gesagt, okay, also wirklich so. Und plötzlich stellt sich ein paar Jahre später raus, was ja auch eigentlich doof ist, weil man ja mit seinen Kollegen aus irgendeinem Grund nicht über sein Gehalt spricht.
Ich habe das schon ein bisschen gemacht.
Ist eigentlich, es gibt Firmen, da kann das ein Kündigungsgrund sein. Über sein Gehalt. Ja.
Also ich habe ein relativ okayes Verständnis, was die Leute um mich herum so verdient haben. Bei ein paar Leuten weiß ich es nicht, aber ich weiß.
Ja, wie ist das bei der Arbeit?
Wir können ja später drüber
reden. Man sollte sich da auf jeden Fall schlau machen, finde ich. Also schon allein, damit man ein Gefühl dafür hat. Verlange ich viel zu wenig?
Ich habe auch schon von Leuten gehört, denen das halt ähnlich ging. Die dann hinterher herausgefunden haben, was jemand anderes verdient. Und so, oh scheiße. Dass es ihnen dann auch peinlich war teilweise, was die dann im Vergleich zu ihren Kollegen verdient haben. Weil das ja dann auch immer so das Gefühl mitgibt, man wäre wertvoller als die, was man ja vielleicht gar nicht meint.
Ja,
aber wenn ich jetzt feststellen würde, ich verdiene auf einmal doppelt so viel wie der neben mir, der die gleiche Arbeit macht, dann denke ich mir auch so, was scheiße. Also das würde ich ja, ich würde ihm ja gerne Gehaltserhöhung geben, vor allen Dingen, wenn es nicht mein Geld ist, was ich da ausgebe.
Eben, dann erst recht.
Aber
das war so, für mich war das so ein Moment, also das, wenn man mehr kriegt, man merkt, man wird es niemals bemerken.
Aber könnte Firmen das besser machen, sodass die, also sollten das alles so hinter geschlossenen Türen sich abspielen oder sollten...
Die Sache, ich meine, du hast ja nicht das Informationsmonopol. Also wenn du jetzt sagst, ich kriegst jetzt hier 1 Euro oder so, aber das kannst du die Leute können das ja erzählen, wem sie wollen. Das kannst, also wenn die,
also wie gesagt, es gibt Arbeitsverträge. Ich weiß nicht, ob die im Zweifelsfall Bestand haben vor Gericht.
Und ich meine, wenn du das, aber ich meine, wenn du deinen Leuten genug, wenn die untereinander gut genug vertrauen, dann können sie sich das ja erzählen. Das kannst du ja nicht verhindern. Da hast du ja nicht die Möglichkeiten dazu.
Ja.
Von daher sollte man, denke ich, schon offener damit umgehen. Und dann gibt es natürlich auch wieder Firmen, die sagen, hier verdient jeder in etwa das Gleiche, der so und so einen Beruf macht, die das ja über Hierarchie oder über Seniority halt regeln, wo man sich dann halt auch ausrechnen kann im Prinzip, was die anderen so verdienen. Die haben auch dieses Problem nicht. Aber ich denke schon, dass man da offener damit umgehen sollte.
Na, es gibt ja diese Länder, die so in Schweden, glaube ich, wo die sowieso jede Einkommenssteuererklärung ja jedermann zur Verfügung, im Netz zur Verfügung steht, wo man sich natürlich dann sehr leicht ausrechnet. Wäre natürlich mal interessant, ob da die Gehälter dann, wie sich die Gehälter da in solchen Ländern entwickeln, in denen
auch zwischen Männern und Frauen.
Zwischen Männern und Frauen ist relativ klar.
Da ist es dann auch nochmal
angeglichen, ne?
Ja. Also ich ein Freund von mir hatte das auch mal, dass er nach einer Gehaltserhöhung, also dass er eine Gehaltserhöhung bekommen hat und dann überlegt hat, ob er nicht. Also eigentlich wollte er gerne noch ein bisschen mehr haben. Es ist ein bisschen niedrig ausgefallen. Und dann hat er rausgefunden, was eine Kollegin von ihm verdient. Und war es ihm ganz peinlich, weil die dann auch sowieso noch irgendwie hinter ihm anstand. Ein ordentliches Stück. Und dann wäre das, glaube ich, schon hilfreich. Dass wenn alle Frauen wüssten in Deutschland, was irgendwie Männer, die neben ihnen sitzen den ganzen Tag, verdienen würden.
Das ist eine einfache Lösung. Wir sollen alle wissen, was die anderen bedienen.
Aber ja, das ist schon so ein komisches Tabu. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt mein Gehalt hier erzählen wollen würde. Aber ich meine, dem Arbeitsamt habe ich auch draufgeschrieben, was ich gern hätte. Ja. Ich meine, die Frau weiß es jetzt auch.
Ja. Ja, dann die muss es dir auch überweisen. Also nee, musst du nicht. Aber
was mein zukünftiger Job quasi bringen müsste.
Ach so, das hast du den aufgeschrieben. Du musstest den aufschreiben. Unter
4 Millionen mache ich keinen Finger krumm.
Okay.
Aber ja, ich habe immer gedacht, dass es schön wäre, bei einer Firma zu sein, wo die Gehälter offen sind. Ja. Jeder weiß, was jeder kriegt und wir kriegen alles. Ja,
zumindest so untereinander wenigstens.
Untereinander?
Also es wäre schon okay, wenn alle in einer Firma wüssten, was alle anderen in der Firma kriegt, ohne dass jetzt Leute von einer anderen Firma von außen das wissen müssten. Das ist ja nochmal eine
Extra. Ja. Aber zum Beispiel können wir nicht alle den gleichen Gehalt verdienen und dann, wenn wir besonders gut wenn wir Gewinn bekommen als Firma, dann können wir das verteilen oder man könnte vielleicht bereit sein zu sagen, dass, okay, dieser Typ, er arbeitet wahnsinnig viel, also zweimal so viel wie ich und deswegen kann ich das, verstehen, warum er mehr als ich verdiene.
Also mir ist es mal, ich war mal in einer Firma, da war es der Vorsatz, dass alle genauso viel verdienen.
Mhm.
Und das war das Ziel in der Firma.
Mhm.
Oder nicht
war das der öffentliche Dienst?
Das war nicht der öffentliche Dienst, das war eine sehr kleine Firma.
Genau, da kannst du es dir, also zwei Freunde von mir sind Polizeikommissare, kann ich auch nachgucken.
Ja klar, bei Poliz- also im öffentlichen Dienst kann man das alles nachgucken, also bei Tarifverträgen kann man es auch nachgucken. Also ich meine, es gibt schon relativ viele Jobs. Aber da war es halt eine kleinere Firma und das war so wie, und wir wollen, dass alle das Gleiche verdienen. Und da hatte ich dann irgendwann mal die lustige Situation oder die vielleicht auch gar nicht so lustige Situation, dass ich so, Max, komm mal mit ins Meeting. Dann war ich so im Meeting drin, ja Gott, was habe ich jetzt für einen Müll gemacht? Was ist passiert? So, also war so
haben die etwa meinen Code gelesen?
haben sie mitgekriegt, dass ich das gar nicht kann? Und dann kam nur so, ja, du kriegst übrigens ab dann und dann kriegst du so und so viel mehr Gehalt, weil dein Kollege, der hat eine Gehaltserhöhung ausgehandelt und weil wir hier in dieser Firma alle genauso viel verdienen, kriegst du jetzt auch mehr. So.
Moment, aber kriegen da nicht alle eine Gehaltserhöhung?
Ja. Es war eine kleine Firma, also es haben auch alle mehr, aber musste ja auch mir sozusagen dann noch formell, das wurde dann jedem.
Wurde dir auch gesagt, welcher Kollege das ausgehandelt hat?
Ja, das wurde auch gesagt.
Oder gab es dann nur noch einen Kollegen, der nicht in dem Meeting war?
Genau. Wir sagen dir jetzt nicht, wer es ist, aber ein Kollege von dir hat ausgehandelt.
Und wie war das Gefühl? Oder?
Na, das ist, ja.
Hat das Nachteile?
Na, es ist so, es hat für die Firma so überhaupt gar keine gar keine Vorteile. Zum einen, glaube ich, so im Nachhinein. Also man hätte es mir auch besser verkaufen können. Man hätte auch sagen können, Kollege so und so hat ein besseres Gehalt ausgehandelt. Also haben wir uns gedacht, Mensch, der Max, der hat sich doch auch so viel Mühe gegeben, geben wir denen doch auch mal ein bisschen mehr Geld. Dann wäre ich gleich motivierter. So war es so, wirklich so, ich krieg mehr Geld, ohne dafür auch nur ein, also egal wie gut ich bin oder egal wie schlecht ich bin, das war null motivierend, ich krieg einfach mehr Geld. Mhm. Ist eine schöne Sache, mehr Geld zu kriegen, klar, gar keine Frage.
Aber ich bin nicht vom Geld motiviert.
Ja, das ist auch nochmal eine Sache. Ich glaube, es gibt halt auch.
Naja, aber man ist von Anerkennung motiviert. Ja. Und diese Anerkennung fehlte in dem Moment total, weil es war eine reine Formalität, dass ich auch mehr Geld gekriegt habe. Also hat die Firma mehr Geld dafür ausgegeben, dass ich genauso motiviert war, bestenfalls wie vorher. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter motiviert. Mhm. Und insofern würde ich sagen, also entweder hätte man es mir besser verkaufen sollen oder einfach sagen, also auch wenn es in dem Fall zu meinem Nachteil gewesen wäre, aber wäre das meine Firma gewesen, hätte ich vielleicht gesagt, nee, der kriegt, soll er selber kommen und fragen. Und
wow.
Aber ich meine, du hättest es ja auch, also wenn dir dein Kollege XY das nicht erzählt hätte, hättest du es ja auch nicht mitbekommen, dass er auf einmal mehr verdient.
Nein, ich habe ja gar nicht, ich hab das wirklich nur dadurch mitgekriegt, dass mir mitgeteilt wurde, dass ich jetzt mehr Gehalt kriege.
Nee, ich meine, von wegen soll er selber kommen. Er kommt ja auch nur, also wenn es ihm jetzt, wenn man es dir jetzt verschwiegen hätte.
Naja, oder weil ich halt von mir aus auf die Idee komme, dass ich ja viel zu wenig verdiene und solange ich nicht 500 Euro mehr als der verdiene, dann suche ich mir was anderes.
Ich finde das schön einfach. Also man muss gar nicht daran denken. Nicht, also wir bekommen so viel, also wir wissen, wie viel wir bekommen, wir werden nicht ausgebeutet?
Ja, ausgebeutet.
Ja, wir werden nicht ausgebeutet, ich kann mich an meine Arbeit konzentrieren, ich weiß, ich kann mein Mortgage damit bezahlen und ich werde gut bezahlt und ich muss nicht mehr daran denken und ich kann einfach versuchen, mich irgendwie anders so herauszuragen oder...
Das stimmt, also ich meine, es ist, also ich glaube auch, dass Geld definitiv nicht das einzige Ding ist, aber ich glaube, dass Geld schon bis zu einem gewissen Grad ein Motivator sein kann.
Okay, aber das das sehe also ich jetzt nicht, ein, dass das für verschiedene Leute...
Also sei es nur, dass ich, nehmen wir mal an, ich meine, wir wohnen hier, ich wohne mit meiner Freundin zusammen, wir werden heiraten, wir werden bestimmt auch irgendwann ein Kind haben, dann will man sich vielleicht eine Wohnung kaufen. Ja. So, und dann ist die Frage, dann ist so
wie kann ich mehr Geld verdienen?
Wie 500 Euro oder 200 Euro mehr oder weniger im Monat, die man abzahlen kann, kann man sich schon eine schönere Wohnung von leisten, dann ist das echt, glaube ich, wirklich ein Unterschied.
Aber
ist das
dann Motivator. Macht man etwas fürs Geld oder?
Dann ist es wichtig, mehr Geld zu haben. Mhm. So, jetzt in unserer Situation, wo man sagen kann, oder in meiner Situation, wo ich sagen kann, ich verdiene eigentlich ganz gut. Und dafür, dass ich muss da nicht um 9 im Büro sein und ich muss nicht in irgendwelchen scheiß Meetings teilnehmen und ich habe nette Kollegen und mir macht der Job wirklich Spaß und ich kann auch an den Projekten Auswahl, dafür nehme ich problemlos in Kauf, dass ich x 100 Euro weniger verdiene als jemand anders, der bei einer großen Firma arbeitet und eigentlich sich die ganze Zeit nur erschießen möchte.
Ich finde nur, dass man vielleicht mehr Geld verdienen sollte, wenn man mehr Verantwortlichkeit trägt. Und das gewiss, also mehr, entweder mehr arbeitet als die anderen oder ja, mehr Verantwortlichkeit trägt oder das, man ist mehr dabei bei der Firma irgendwie.
Ja, das ist halt immer so die Frage, ob man jetzt doch nach Leistung bezahlen will oder ich denke mir dann halt auch, wenn jetzt aber jemand ist, der ein Kind hat zum Beispiel und ich nicht. Würde ich das jetzt schlimm finden, wenn der einfach nur deshalb mehr Geld kriegt, weil der hat, also der hat ja einen guten Grund, wenn ich jetzt, also ich weiß so ich,
aber dann könntest du ein Kind kriegen, sodass du mehr Geld.
Also da gibt es doch zum Beispiel in Google macht das doch, dass es irgend so ein Bonus für verheiratete Paare gab in Kalifornien, der gleichgeschlechtlichen Paaren nicht zustand, weil die nicht heiraten können.
Und dann hat Google den gezahlt?
Dann hat Google einfach den Nettobetrag auf das Gehalt draufgeschlagen. So.
Okay.
Wo ich jetzt sagen würde, das finde ich eine gute Sache. Aber das ist ja jetzt nicht viel anders als jemand, der, also verstehst du, das schlägt schon so ein bisschen in die gleiche Kerbe, dass man so ein bisschen sagt, wir wollen jetzt irgendwelche sozialen Dinge irgendwie ausgleichen oder so.
Ja.
Und deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde irgendwie, man sollte jetzt nur nach Leistung bezahlen. Man sollte jetzt nicht auch, oder wenn wir jetzt jemanden haben, der irgendwie keine Ahnung, krasse Schulden hat oder so.
Aber nur nach Leistung ist ja auch sowieso so eine Frage. Also ich habe irgendwann mal so einen Artikel gelesen auch, da ging es sehr stark darum, dass man es gibt in jeder Firma, gibt es, also in der IT-Branche, man kann bei einer Bank arbeiten, da ist man immer in einer Abteilung, die Kosten produziert. Weil die IT-Abteilung in einer Bank ist immer diejenige, die nur eine Dienstleistung erbringt, die nur notwendig ist, um den ganzen Rest am Laufen zu erhalten. Und deine Leistung, in Anführungsstrichen, an dem, was nachher bei der Bank sich aufhäuft, ist null, sondern du verursachst sogar nur Kosten und du bist immer in dem Teil der Firma, die nur Kosten verursacht. Und dann kann man in einer anderen Firma arbeiten, nehmen wir mal an, die ein Softwareprodukt herstellen oder bei der die Software sehr, sehr wichtig ist, wo dass die Leute da sind, die Software produzieren, ist die Dienstleistung überhaupt und davon leben hier in dem Laden alle und jeder, der hier in dieser Firma sonst arbeitet, der hat eigentlich viel weniger Leistung erbracht, weil eigentlich machen alles diese Softwareentwickler. Und dann kriegst du in der Firma, in der du, in der die Software, also ist, es ist einfach so, in der Firma, in der die, kriegst du automatisch mehr Geld.
Im Profit Center.
Im Profit Center, wenn du im Profit Center als im Cost Center arbeitest. Obwohl du genau die gleiche Arbeit machst. Also wer will beurteilen, ob man, welche Leistung man nachher erbringt? Bloß weil das bei den einen auf der Minusrechnung auftaucht und bei den anderen auf der Plusrechnung, genau dieselbe Arbeit.
Ja. Ja, ich würde das nicht zwischen Abteilungen so vergleichen, sondern nur zwischen
Mitarbeitern einer
Abteilung. Mitarbeitern, ja. So, ich kann sehen zum Beispiel, dass ein Kollege zweimal so hart arbeitet wie ich. Also er arbeitet abends, er arbeitet Wochenende, er geht immer hier und da und er macht so viel mehr als ich. Und ich will nicht so viel machen. Ich möchte ein Leben nach der Arbeit haben oder neben der Arbeit haben. Und mir ist es völlig recht, wenn er mehr als mich verdient. Mhm. Aber ich glaube, dass es so schwer zu bestimmen, wann jemand mehr verdienen sollte und in welchen Fällen und dass es alles klar wird und dass alle damit einverstanden sind. Und deswegen funktionieren dieses Modell, was wir jetzt haben, also die geschlossenen Türen, die funktionieren jetzt besser, weil sonst würden wir vielleicht zu viel darüber diskutieren und zu viele Argumente. Ja, es wäre zu schwierig zu sein, so dass alle damit einverstanden sind und dass es klar ist, wann man mehr verdient oder nicht. So entweder man macht das Modell einfach und wir verdienen alle gleich und dann, also ich finde das schön, wir verdienen alle gleich, vielleicht, ja, aber dann ist immer die Frage, aber wenn man frisch aus der Uni ist, sollte man so viel verdienen wie ein Entwickler, der schon 20 Jahre gearbeitet hat. So, das ist die erste Frage. Aber immerhin ist es schön, die Idee, dass wir alle gleich, gleich verdienen und dann, wenn wir als Firma was Besonderes leisten, dass wir Gewinn bekommen, dass wir das Gewinn dann unter uns verteilen. Ja. Also ich finde das schön.
Valve macht das ja, glaube ich, so, also die Counter-Strike machen und Team Fortress und Steam und so weiter, dass die, glaube ich, alle mehr oder weniger, sie haben erstmal keine Jobtitel oder so, irgendwas. Das heißt, sehr frei und haben auch keine Abteilung oder so. Und ich glaube, die kriegen zumindest mehr oder weniger alle das gleiche Basisgehalt und machen den Rest dann wahrscheinlich auch weniger Geld als im Durchschnitt in der Spielindustrie und machen den Rest dann halt über Bonusse, die über Peer Review halt kommen. Mhm. Und dann machen halt sehr viel mit Peer Review, soweit ich weiß, und setzen ihn halt zusammen und sagen, der Micha, der hat das aber richtig schön gemacht heute und deshalb kriegt er jetzt, keine Ahnung, 20.000 mehr auf seinem Jahresendbonus oder so. Das wäre halt quasi noch so ein Kompromiss, wo man sagen, wir haben alle das gleiche Basisgehalt und solange halt jeder ordentlich dabei ist, und das ist sicherlich kein Basisgehalt, von dem man jetzt irgendwie nicht leben könnte, und wenn jemand halt ordentlich dabei ist, dann ist es halt immer noch sehr offen. Und das ist jetzt nicht auf einmal so.
Das könnte auch motivierend sein. Ja. Also auch wenn es irgendwie jedem klar wird, also wenn wir einander so sortieren könnten. Also wer sind die wirklich herausragen und wer sind die niemand sagt viel darüber. Man sagt nicht direkt, dass diese Leute nicht so gut sind, aber niemand sagt so viel darüber über sie. Und dann könnte man das sehen und ich bin so hier in der unteren
Also so Klasse, Bonus, oder? So Boni finde ich ja auch immer, ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Bonus bekommen? In irgendeiner Firma?
Bei mir ist ja relativ klar, wo ich einen Bonus hätte kriegen können. Ich habe keinen Bonus bekommen.
Okay, also ich hab schon in Firmen gearbeitet, wo es Boni gab, wo das auch von vornherein im Arbeitsvertrag drin steht, dass du kriegst so und so viel, aber ein Teil davon ist Bonus. Also es schreibt ja niemand so, du kriegst nur so und so viel, aber wir packen dann eventuell noch was drauf, sondern es ist ja so. Und wenn du 100% vom Bonus kriegst, wenn du 100% Leistung bringst am Ende des Jahres, dann hast du so und so
100%
viel.
100% Leistung.
Naja, du kriegst halt am Ende, wenn du gut gearbeitet hast, also so den Erwartungen erfüllt hast, dann kriegst du, also ich habe ich hab so und so viel Gehalt, also ich mal hier gerade für die Hörer, ich mal hier gerade so Balken hin im leeren Raum, also sagen wir mal 90% oder 95%, also der größte Teil des Gehalts ist fest, aber ein kleiner Teil ist Bonus. Und wenn ich die ganze Zeit nur faul rumliege und eigentlich man hätte mich schon lange kündigen müssen, dann kriege ich 0% Bonus. Aber wenn ich mega oberperforme, dann kriege ich 200% Bonus. Aber wenn ich so normal arbeite, dann kriege ich 100% Bonus. So. Und das war so die Regelung in der Firma. Und dann habe ich da irgendwie meine 120-130% Bonus gekriegt, wie vielleicht jeder, keine Ahnung. Aber dann irgendwann war das war nicht nur an meine eigene Arbeitsleistung gebunden, wie viel Bonus ich kriege, sondern das war auch an die, wie gut geht es der Firma gebunden. Also wenn die Firma ihre Ziele erreicht, kriege ich 100% von, also das war immer so eine Aufteilung. Wenn die Firma schlecht performt, dann kriege ich da weniger. Und wenn die Firma super performt und an der Börse und bla, dann kriege ich richtig fett Bonus. War das
so eine Dotcom-Ära?
Ja, das war. Und das war dann halt so, dass irgendwann ging es der Firma halt schlecht. Und man weiß natürlich, warum es der Firma schlecht geht. Oder man erahnt es, nämlich das Management ist schuld. Die da oben sind schuld. Ich bin noch nicht schuld. Ich meine, ich habe wirklich keinen Einfluss darauf, ob es der Firma jetzt super geht oder nicht. Ich hätte die geilste Idee überhaupt haben können. Im Endeffekt hätte die Firma dafür lang 100.000 weniger Verlust gehabt oder weiß der Teufel was. Also es ist jetzt und da ging es der Firma halt schlecht und das führte dann dazu, dass wir alle sowieso schon ein schlechtes Gefühl hatten, was diese Firma angeht und dass wir da saßen und ach ja, sollte man unbedingt noch hier bleiben. Und dann kriegt man noch so in diesem Gespräch raus, ja Max, du hast eigentlich gute Arbeit geleistet und alles war toll und wir würden dir auch gern 100% Bonus geben. Und du hast hier in den Bereichen, hast du auch 150% erreicht, aber der Firma geht so schlecht, da kriegst du nur 10%. Und dadurch hat sich mein Gehalt verschlechtert, weil irgendjemand anders einen Fehler gemacht hat. Und das ist natürlich dann umso mehr, also wenn man dann das Gefühl hat, na, das Schiff ist sowieso am Sinken, dann und man kriegt dann auch weniger Gehalt, das ist dann für mich, also da finde ich, fängt es dann an, dass es motivierend wird. Wenn ich das Gefühl habe, so okay, es geht allen super und wir sind auf dem richtigen Weg und ich muss jetzt nur mal ein bisschen weniger Gehalt in Kauf nehmen, gar kein Problem. Aber wenn es sowieso schon schlecht ist, dann ist so ein schlechtes Gehalt nochmal ein bisschen schlechter. Also ich finde so,
ja, das.
Es ist echt schwer, so wie beurteilt man, wie bewertet man Mitarbeiter korrekt oder Leute in der eigenen Firma. Das ist.
Ja. Es ist auf jeden Fall interessant.
Ich wollte mit dir nochmal über das Rails Camp reden.
Rails Camp.
Rails Camp.
Oder
Rails Skills Camp.
Rails Girls? Oder?
Girls Rails Camp?
redest du von Rails Girls, wo wir Frauen Rails, eine Einführung.
Okay, es gab
Rails?
Unterschiedliche. Ja, es gab.
Oder.
Warst du auf mehreren?
Nee, also. Sorry. Könntest du die Frage nochmal stellen?
Okay, ich fange nochmal ganz von vorne an. Ja. Meine Freundin hat mich irgendwann mal gefragt, also wen habt ihr beim nächsten Nerds FM? Und ich nehme diese Frage als reine so als reine Anstandsfrage. Rob ist wieder da. Und ich meinte, wir haben Duana da, die arbeitet auch bei Soundcloud und so. Und meine Freundin so, Duana! Also sie war wirklich so richtig so, ah, ja, die kenne ich doch.
Ja, aber so sind alle Frauen bei Rails Girls. Die sind so total begeistert von allem und
ja, darum wollte ich mit dir über Rails Girls. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie es heißt.
Ja, so viel Enthusiasmus habe ich nie erlebt. So.
Also es war hier eine Veranstaltung, unter anderem in Berlin.
Ja, leider bin ich, habe ich an nicht so vielen Workshops teilgenommen, als ich es gerne hätte. So, ich glaube, das erste Workshop war, ja, es war vor, ja, vielleicht vor einem Jahr oder mindestens 10 Monaten, das ist ziemlich lange her.
Ich glaube, das war das, auf dem sie auch war.
Ja, so Rails Girls, es ist von einigen Frauen in Finnland ausgedacht und sie haben das auf der ganzen Welt so gemacht und so, die Idee in alle Ecken der Welt so gebracht. Aber die Idee ist, dass Frauen Rails lernen können und die müssen keine Programmierung, die müssen vorher keine Programmierkenntnisse haben. Also die lernen in einem Tag genug, um eine, ja, um selber eine Web-Applikation zu bauen mit Rails.
Okay.
Und es ist ziemlich ambitioniert, mhm, dieses Ziel. Aber die haben das so super organisiert und sie, ja, und die Tutorials und alles, sie haben das sehr, sehr gut ausgedacht, sodass man das als, ja, ziemlich viel schaffen kann oder eine sehr gute Idee von der Softwareentwicklung mit Rails bekommen kann in einem Tag.
Also es fängt an, dass man Rails installiert?
Ja.
Da bin ich schon raus. Da wüsste ich schon.
Geht mir genauso.
Das ist vielleicht die größte Herausforderung.
Tatsächlich, also sie hat
RBM oder RBN.
Ja, aber Leute kommen mit Windows.
Siehst du, es fängt viel weiter unten
an. Ich hab einmal für einen Freund Ruby auf Windows installiert. Nie wieder. Beim nächsten Mal schenke ich ihm Mac.
Und ja, das, oder, obwohl du arbeitslos bist.
Oder Max mit 10,3 oder was auch, Mac OS. Und,
ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja,
es ist wirklich interessant. Aber ja, so man kommt Freitagabend zum Installation Party und da, mhm, ja, installiert man Rails. Aber es gibt sehr, sehr gute How-Tos für verschiedene Systeme. Und dann an dem Tag, es gibt Lightning Talks und eher ein paar Einführungen in die Programmierung, in Design und ja, Model View Controller zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann.
Was ich bis heute nicht verstanden habe. Doch so, aber was, egal.
Ja, es liegt an welchem Variant, ja, reden, mhm, wir. Aber, nee, aber dann ist das ganz schön. Und dann tagsüber, ja, folgt man einem Tutorial. Aber man macht das in kleinen Gruppen und es steht jeder Gruppe einen Coach zur Verfügung und der Coach kann alles erläutern, was von den Teilnehmern, was die Teilnehmer fragen, und das ist ganz intim und schön und sehr, ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, weil, also, Die Coaches sind, ja.
Aber du warst da als Coach, oder?
Ich war da als, so habe ich Rails gelernt, für SoundCloud.
Als du da gearbeitet hast, jeden Morgen aufgewacht, ich kann das immer noch, ja, nicht, und dann.
Aber das ist nicht so von der Wahrheit ja, fern. Weil eigentlich, das stimmt, also als ich, ja, bei SoundCloud angefangen habe, wusste ich fast, also ich habe nur in meiner Freizeit ein paar Scaffolds gemacht, ja, oder was auch immer.
Aber Rails ist auch furchtbar. Ich mag Rails nicht.
Ja.
Ich komme, also so richtig reinkommen, tue ich auch nicht. Weil das ist dann immer so, so viel auf einmal, und dann kann ich es auch doch lieber schnell wieder mit Sinatra oder sowas zusammenhacken. Weil ich für sowas Kleines, da fehlt mir irgendwie immer so die Motivation,
das ist, ja,
das dann richtig zu machen.
Ja, man muss dann ein echtes Projekt dafür haben.
Ja, und,
ja, also ich, ja, deswegen habe ich es neben der Arbeit nie geschafft, mich wirklich in Rails zu vertiefen. Aber dann bei der Arbeit bei SoundCloud musste ich es. Also ich finde Ruby als eine Programmiersprache sehr schön.
Ja. Und,
ja, ich habe ein bisschen darüber, ja, heute darüber nachgedacht. Also was gefällt mir an Ruby? Und ich glaube, das ist einfach, ja, die Sprache. Es ist, ich muss weniger tippen, mhm, und es sieht irgendwie schön aus.
Das, wenn ich hier mal kurz einschneide.
Ja.
Ich mache ja gerade Scala, Programmierkurs, habe ich ja schon mal erwähnt. Seitdem sind zwei.
Das ist so in der JVM dann irgendwie.
Genau, seitdem sind zwei Lektionen bei diesem Coursera-Kurs fortgeschritten. Ich habe also schon zweimal Hausaufgaben gemacht. Ich und Hausaufgaben machen.
Okay.
Wer mit mir irgendwie mal zur Schule gegangen ist, weiß. Naja, und das ist halt auch von.
Aber hier ist mal was, wo du es dann hoffentlich innerhalb von
Wochen,
drei
im
Minuten Vorrat schaffst. Ach, ernsthaft?
Ja,
ich macht so viel Spaß. Gut.
Naja, das ist halt auch. Man muss bedenken, die Hausaufgaben richten sich da halt, glaube ich, an Leute, die vielleicht noch nicht voll programmiert haben.
Ja.
Und jetzt, also da bin ich jetzt nicht so mit beschäftigt.
Ja,
also,
das ist dann, ach, halt, nee.
Das ist jetzt nicht so, dass mich das viel kostet. Aber da ist es halt auch, dass ich erstmal Scala programmiere.
Mhm.
Und Scala, wie gesagt, läuft auf der JVM, ist auch, glaube ich, schon designt worden mit dem Ansatz zu sagen, wir machen hier eine pragmatisch funktionale Alternative zu Java.
Mhm.
aber wir wissen, okay, da ist jede Menge Java-Code und der wird so schnell nicht irgendwie in Scala neu geschrieben werden. Also müssen wir irgendwie auf die Reihe kriegen, mit dem zu interagieren. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, die machen keinen Hehl daraus, dass das Java ist im Prinzip. Was mich daran so ein bisschen stört, ist aber, dass man weiß, also ich habe mich sofort wieder an die Uni zurückversetzt gefühlt, im Sinne von, okay, wir machen jetzt auf einmal eine Programmiersprache, die wir nie richtig gelernt haben. Und so, man lernt ja auch nie so eine Programmiersprache richtig. Man guckt sich das ja immer nur so ab und hier so, wie geht das so? Aber wenn man jetzt komplett in so eine neue Programmiersprache startet, in der man noch nie was geschrieben hat, dann fehlt es ja manchmal so an den kleinen Sachen. So wie, okay, ein if, brauche ich da jetzt die Klammern? Oder ist das jetzt, sind wir hier Whitespace? Oder
genau das wollte ich dich gerade fragen. Also ich meine, so als man schreiben gelernt hat, mein bester Kumpel in der ersten, zweiten Klasse, Ralf, konnte bis kurz vorm Ende des Schuljahres seinen Namen nicht schreiben, weil wir das R noch nicht gelernt haben. Alle anderen konnten ihren Namen schon schreiben, aber er noch nicht, weil das R kam halt erst relativ spät dran.
Moment. Und was kam bei dir nach dem A?
Ich glaube, das X, das hat mir meine Eltern schon vorher heimlich erklärt. Also es war seine Mutter war Lehrerin und haben das mit der Pädagogik sehr, sehr ernst und hat darum ihm auch wirklich nicht erklärt,
also, was ein R ist. Also war er bei Alf und der erste...
genau. Und dann kam er und hat Katzen gegessen. Und es war alles ganz furchtbar. Nee, und das ist so, ich kenne, weil du so meintest, dass sich die Hausaufgaben auch eher an Leute wenden, die noch nicht keine Sprache vorher gelernt haben. Du kannst jetzt schon einige Sprachen und für dich, du würdest an eine neue Sprache doch komplett anders rangehen als ein kompletter Neuanfänger.
Ja, also ich hab auch mal so ein bisschen Japanisch angefangen und dann wieder eingeschlafen. Da habe ich mir auch gedacht, weil ich hatte halt auch Latein und über Programmiersprachen weiß man auch so ein bisschen, so wie Sprachen ineinander greifen. Und da habe ich mir auch manchmal gedacht, komm, erklär uns doch jetzt einfach mal eiskalt die grammatischen Regeln für diesen und jenen Partikel. Warum ist das jetzt hier so? Erklär mir das mal bitte eiskalt, hart und dann kann ich das in meinen mentalen Compiler übertragen, diese Regeln, und dann weiß ich, wie es geht. Aber naja, was ich aber eigentlich sagen wollte bei Scala, da fand ich halt, das ging mir halt nicht weit genug. Also ich bin halt an Scala quasi rangetreten das ist ja jetzt hier wie Ruby oder wie CoffeeScript. Also so richtig, ich bin großer Freund von der Syntax von CoffeeScript. Und dann bin ich halt so, habe ich mal ausprobiert und musste feststellen, es gibt zum Beispiel keinen Postfix-If oder so. Ich kann nicht schreiben, soweit ich weiß, return 5 if bla.
Okay, gleich von Anfang an mit der Hardcore-Syntax rangehen, nicht erstmal mit der einfachen Syntax.
Nee, aber sowas, das ist nämlich, was mir auch an Ruby so gefällt, dass du halt so eine Sachen schreiben kannst, dass ich quasi als Programmierer relativ frei bin in der Entscheidung zu sagen, mache ich das jetzt irgendwie minimal? Und irgendwie schnell von der Hand und wenig schreiben oder bin ich, also ich kann selber entscheiden, wie explizit ich bin. Wohingegen Sprachen wie Objective-C da so ein bisschen, da hat man nicht so viele Alternativen. Da gibt es nur so und so viele Arten, wie man das schreiben kann.
Und das, also das hatte ich aber ehrlich gesagt, hatte ich das auch bei dem Rails Girls Camp,
Rails Girls.
So ein bisschen so, also ich finde Rails ist nicht die am einfachsten zu erlernende Sprache. Weil sie zwar auf der einen Seite relativ, oder Ruby, weil sie auf der einen Seite relativ einem relativ viel vergibt. Also man muss viele Sachen nicht schreiben. Also Blocks
sind ganz verblüffend zum Beispiel.
Man kann sie schreiben, man muss sie aber nicht schreiben. So gerade bei einem Return zum Beispiel, bis ich kapiert hatte, dass der letzte Wert einfach zurückgegeben wird. Das ist was,
das macht Scala zum Beispiel auch so.
Das machen mittlerweile sehr, sehr viele so. Das kriegt man aber. Also wenn es immer so ist, wenn man einfach beigebracht kriegt, das Letzte, was da ist, wird einfach returned, dann finde ich das okay. Aber wenn mal ein Return dasteht und mal nicht, finde ich das gerade das mag nachher, wenn man drin ist in der Sprache, ganz toll sein, aber am Anfang ist das nur verwirrend.
Du hast recht, ja.
Und gerade wenn man so eine Sprache wie Ruby lernt, wo das meiste ja doch, also es gibt viele Quellen, an denen das dann steht, aber wenn man so Tutorials macht oder sowas, da hat doch jeder so seine eigenes, seine komplett eigene Sprache und man sucht sich irgendwas raus und da hat es jemand wieder komplett anders gemacht, als der Vorgänger es gemacht hat. Das finde ich sehr, sehr nervend daran. Und ich habe mir so gedacht, wenn man mit dem ganzen Scheiß noch nie was zu tun hatte, dann ist so Rails zu lernen auch erstmal ein ganz schöner Zacken, weil da musst du Ruby können. Du musst dieses Framework lernen. Ein bisschen SQL brauchst du ja wahrscheinlich auch noch. Du musst eigentlich auch HTML ein bisschen können. Ein bisschen CSS und ein bisschen JavaScript. Jetzt sind wir bei 7 Sprachen. Um eine schöne Web-App hinzukriegen. Das ist schon eigentlich erstaunlich viel für ja, relativ wenig Ergebnis. Vor allen Dingen für zwei Tage.
Zwei Tage.
Ja. Oder einen
aber
Tag.
Dafür ist das Tutorial sehr gut ausgedacht, weil man macht sehr kleine Schritte und vor jedem Schritt gibt es eine kleine Erklärung.
Ja.
Und ich glaube, wir machen weniger JavaScript.
Okay, wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja. Aber ja, was schwierig ist, ist also ist das, das ist bei jedem, wenn man bei Rails anfängt und Ruby nicht kennt, dann weiß man die Syntaxfehler nicht.
Ja.
Ja, das ist ein Problem. Aber ja, also die Tutorials sind sehr, sehr gut strukturiert, sodass das möglich ist. Und es ist unglaublich, wie viel diese Leute schaffen ohne vorherige Programmierkenntnisse. Ja.
Jetzt muss ich mal ganz kurz verschwinden, weil meine Blase explodiert hier im Moment. Ihr müsst euch jetzt alleine unterhalten.
Okay. Worum geht's? Um Skala?
Achso, ich habe nur von Skala
erzählt. Also ich habe Skala auch ein bisschen
Was hältst gemacht. Du von Skala?
Ja, was halte ich?
Du hast auch viel Java gemacht?
Ich bin gegen diese Implicits
da bin ich,
gestoßen.
Glaube ich,
und ich wusste nicht, also es gibt so viele interessante Sprache-Elemente oder wie heißen sie? So Language Features?
Ja, Sprachfeatures.
Sprachfeatures.
Ich kann auch keine.
Und die sind ganz interessant und man möchte sie beherrschen, aber dann am Ende muss man dann ziemlich viele Stunden damit.
Also ich habe, wie gesagt, erst ein ganz kleines bisschen von dem Kurs. Ja. Aber wo ich mich total gefreut habe, dass ich das wieder machen kann, ist Pattern Matching.
Mhm. Yeah.
Ich versuche auch meine ganzen Hausaufgaben auch immer nur mit Pattern Matching zu machen, weil ich da ein ganz großer Fan von bin.
Ich liebe Options.
Options?
Ja, so dass man entweder man kann null verbergen, indem man ein Objekt hat und entweder dieses Objekt hat etwas oder hat es nicht und dann verhält es sich wie ein Nullobjekt, wenn es keinen Wert hat.
Also wie die Maybe-Monade?
Ja, genau.
Ja, super.
Ja.
Wie viele Probleme?
Ja, das ist ganz geil. Ja.
Also allein die Entscheidung zu sagen, Nullability ist eine Eigenschaft, die losgelöst ist von irgendwas. Also nur weil, das war ja so die Hölle, dass du überall permanent alles auf Null prüfen musst.
Mhm.
Und das hilft dir auch keinem.
Ja, und was machst du zurzeit? Prüfst du immer noch auf Null oder willst du das?
In Scala war das halt das ist halt Funktionalsprogrammieren in Scala, der Kurs. Von daher haben sie Null, glaube ich, hatten sie noch nicht mal. Momentan waren die Hausaufgaben waren so ein Set programmieren, aber ich glaube, Null ist noch gar nicht vorgekommen. Und wie gesagt, ansonsten programmiere ich nur in Objective-C und da muss man das ja nicht machen. Was man wieder so und so halten kann. Aber was mich halt bei Scala ein bisschen enttäuscht hat, weil ich halt, wie gesagt, rangegangen bin, mit dieser absoluten Freiheit habe ich das so ein bisschen erwartet. Es wirklich ist wie CoffeeScript oder wie Ruby, dass ich halt return 5 if true, dass ich das wirklich richtig minimal und schön hinschreiben kann. Und das ging dann halt nicht. Dass es dann doch immer irgendwelche obskure Regeln, das war halt dann immer noch wie Java im Prinzip und dann ist es wieder hervorgekommen. Aber ansonsten gefällt mir das, glaube ich, ganz gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, damit zum Beispiel Android-Entwicklung zu machen.
Mhm.
Auch wenn man da wohl eine Runtime-Library braucht, die auch relativ heftig ist, also 2 Megabyte oder so, und dann auch dementsprechend langsamer startet. Aber so als Sprache gefällt mir das momentan relativ gut. Also, und wie gesagt, bei Pattern-Matching habe ich sowieso.
Ich weiß nicht, wie die Build-Umgebung jetzt für Scala aussieht. Also wir haben, glaube ich,
Der Kurs benutzt SBT.
Mhm.
SBT.
Ja. Und dann Ivy haben wir für Dependencies.
Das kann ich nicht.
Verwendet, ja. Also ich finde Gems und Bundler total geil. Und SBT, SBT war ziemlich schwierig. Weil es gibt verschiedene Wege, wie man Bilddateien definiert. Und ja, das war alles nicht so lesbar. Also wie ein Rake. File zum Beispiel.
Damit musste ich mich noch nicht auseinandersetzen, weil man kriegt halt so ein ZIP-Datei und die lädst du runter und entpackst sie. Und eigentlich sollst du Eclipse benutzen, aber so viel Lebenszeit hatte ich nicht zur Verschwendung. Also ich habe einfach Konsole und Sublime Text. Aber es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich die Hausaufgaben abgeben will und dann haben sie so einen SBT-Task
wo man seine Hausaufgaben einfach submittet, indem man sein Passwort eingibt. Und dann stürzt SBT ab, weil es nicht genug Arbeitsspeicher hat. Und dann muss man irgendwo eine SBT-Config in seinem Pfad haben und da nochmal den Permgen Space auf 1 GB hochdrehen. Ja, ja, ja. Und dann gibt, will man eine Woche später seine Hausaufgaben abgeben, aber dann reicht 1 GB auch nicht mehr. Und das ist dann, das ist super unfreundlich.
Was also, ist SBT?
Das Scalability Tool.
Okay.
Und weil die JVM hat ja ein fixes Memory Limit.
Ja, ja, das ist.
Als Feature.
Ist das ein Feature?
Ich glaube ja. Es ist, glaube ich, beim Server ganz gut, wenn du vorher weißt, wie viel Speicher das
macht. Ja, warum ist das kein optionales Feature?
Naja, du kannst ja 10 Millionen, also ja. Die Frage ist, warum ist die Default-Wert nicht 1 Milliarde Gigabyte Arbeitsspeicher?
Ja, oder so.
Das kann ich dir nicht sagen. Aber, naja. Aber um nochmal auf RailsGirls zurückzukommen, meinst du, Rails ist da eine gute Wahl als Ansteigerprojekt? Oder? Ist es nicht vielleicht doch zu kompliziert? Weil, wie Max meint, ist ja schon einiges auf einmal.
Ja, vielleicht wäre Sinatra besser. Aber so momentan hat das ziemlich, ja, das hat bisher ziemlich gut funktioniert.
Ja.
Ja.
Also ja. Ich habe so überlegt, welche Sprache ich jetzt am ehesten noch lernen würde, wenn ich anfangen wollte. Und ich glaube, es wäre tatsächlich sowas, Objective-C wäre auf jeden Fall relativ weit vorne, weil es eine dokumentierte Sprache ist und es gibt einfach alle Werkzeuge und man wird eigentlich so reingeschmissen und man weiß, was gut ist, weil das ist ich mache gerade so ein bisschen Node und da ist es wirklich schlimm. Ich wollte Farbwerte in HLS umrechnen, also zwischen RGB und HLS, und dann gibt's dann gibt's ungefähr 500 Color-Module in dem entsprechenden Repository, und dann kann man sich bei allen durchlesen. Man verbringt doch am Ende unglaublich viel Zeit damit, einfach nur sich Gedanken darüber zu machen, welches von diesen Frameworks nehme ich, und dann verbringt man nochmal sehr viel Zeit damit, sich zu ärgern, weil man jetzt offensichtlich doch die falsche Entscheidung getroffen haben, weil das nicht so richtig geht. Und das finde ich so bei diesen...
Das ist aber, glaube ich, auch so ein Herangehensproblem. Also ich merke das auch bei mir ganz oft, dass ich halt irgendwie zum Beispiel meine Scala-Hausaufgaben mache und dann versuchen oder irgendwas in Node mache, was ich mir auch relativ häufig, und dann überlege ich halt, was ist denn jetzt hier Best Practice? Und arbeitest in dieser Sprache 10 Minuten oder so zum ersten Mal und schon machst du dir Gedanken irgendwie, wie würde der Guru das jetzt machen? Und das ist, du darfst halt deine irgendwie, das nicht im, darfst Getting Shit Done da nicht irgendwie vernachlässigen. Und dann, und jetzt, um auf, und dem konkreten Beispiel ist RGB nach HSA oder HSV, wie auch immer. Ja. Rechnen auch nicht so kompliziert, oder? Sind das nicht?
Ich glaube, das ist ziemlich kompliziert.
Ich bin der Meinung, da schon mal so 20 Zeilen Copy and Paste von Stack Overflow geklaut zu haben und dann war gut.
Okay, das kann durchaus sein, aber es ist so, ich habe halt da bei NPM, man stellt sich das ja auch so vor, man geht da rein, guckt sich so irgendein Modul an und die können das dann alle, die Module, dann braucht man da gar nichts zu kopieren von irgendjemand anders. Das ist bei doch eigentlich,
jetzt, ja.
Das ist doch das, und das ist ja bei Rails durchaus ähnlich. Also gibt es ja auch für alles irgendwie ein Gem und dann sagt dir derjenige, sagt, das Gem ist das Beste und da ist das Gem das Beste. Und
ja, aber mir ist eine Antwort eingefallen für warum Rails immer noch gut als für RailsGirls ist.
Yeah.
In einem Tag, wenn man eine komplette Anwendung haben möchte, so am Ende des Tages, Rails bringt man ziemlich viel voran, out of the box. Mhm. Also man kann sehr, sehr schnell eine komplette Anwendung da haben. Also wenn wir das auf Sinatra oder auf eine andere Framework umwandeln, müssen wir dann selber vielleicht etwas fertig haben, sodass die Teilnehmer nur kleine Schritte nehmen können.
Wir haben da schon mal was vorbereitet.
Also aber selbst nach dem Workshop, dann, wenn es Rails ist, ist das ziemlich standardartig. Man kann jeder Entwickler fragen, also was geht hier los, was ist hier das Problem?
Und, bestimmt natürlich.
Ja. Es ist nicht selber gebastelt. Es ist
ja, klar, okay, das ist natürlich auf jeden Fall eine Menge wert, das stimmt schon.
Ja.
Ja. Wollen wir über Facebook Home oder sowas reden? Oder habt ihr da Lust drauf? Oder?
Freilich, ich weiß eigentlich nichts darüber.
Ich habe Facebook.
Ich nutze Facebook kaum und.
Ach,
ja. Facebook.
Na gut, dann hebe ich mir das. Was haben wir denn noch so an Themen?
Achso, wir haben noch gar nicht erzählt, wo du an eigentlich herkommst.
Stimmt, wo kommst du denn eigentlich her?
Ich wollte dir noch von deinem Akzent erzählen.
Oh ja, aus
Bayern.
Überwiegend aus Australien.
Überwiegend aus Australien.
Ja. Und aus Melbourne und Brisbane, so hab. So, ich bin in, ja, Malaysien, ich wurde in Malaysien geboren.
In Malaysia oder?
In Malaysien, ja, genau.
Ah, okay.
Also meine Mutter kommt aus Singapur, ja. Meine Eltern haben sich in Malaysien sich kennengelernt und ich wurde in Malaysien geboren. Aber mit einem Jahr bin ich nach Australien gefahren und dann mit 3 Jahren bin ich nach Papua-Neuguinea gefahren und ich bin auf einem tropischen Insel aufgewachsen, also 5 Jahre lang.
Und warum bist du denn da wieder weg?
Ja, weil,
das frag ich mich auch.
weil ich in Bougainville gelebt habe und da
klingt nicht ganz so gut wie Papua-Neuguinea, muss ich sagen, also ohne es zu kennen. Aber.
Ja, besonders wenn du das Wort Bougain auf Australisch kennst.
Was heißt das?
Bougain ist, ja, das ist schwer zu erklären, das ist jemand, der aus den Vororten kommt vielleicht und in... Ja, so in Shopping Malls, herumfalls.
White Trash. Und,
ein Ort, der nach seinem Bruder benannt
wird. So you went to White Trash
World. Ja. Aber wenn man das mit französischem Akzent vielleicht ausspricht,
Bougainville. Okay.
Ja. Aber nee, ich war da bis, ja. 1989 gab es bürgerlicher Krieg und wir mussten...
In Australien?
Nee. Schön wäre es, aber...
Schön wäre es. Wir warten so dringend, also wir brauchen echt von allem, was wir brauchen, endlich mal einen Bürgerkrieg.
Ja, um unsere Identität ja, zu bestimmen.
Nee,
weißt
okay,
du?
Nee, wo?
Ja, also wir müssen von dieser Königin weg. Richtig.
Ja.
Also. Nee, wo?
Wo? In Bougainville. Bougainville, so die, ich glaube, die Australier haben sie ein bisschen ausgebeutet. Wir hatten da eine Mine.
Ach,
eine
tatsächlich? In Australien gab es einen Bürgerkrieg?
Nee, in Bougainville, in Papua-Neuguinea.
Ach, das ist Australisch.
Ja, es war ein Provence.
Ah, ja. Okay.
Ich habe davon noch nie gehört.
76 haben sie ihre Abhängigkeit...
Unabhängigkeit.
Ja.
Abhängigkeit erklären, das machen viele. Das ist
ja, Unabhängigkeit, gewonnen, erklärt, was auch immer. Aber immerhin, es gab ja, gute Geschäfte für Australien dort und mein Vater hat bei einer Mine gearbeitet. Aber dann haben die, die Einheimische irgendwie einen Aufstand verursacht oder gehabt und dann mussten wir weg. Es gab ein paar Todesfälle.
Oh.
Und ja, das Land bleibt jetzt im Stillstand. Also es gab eine sehr gute, ja.
Ich habe davon noch nie gehört. Also.
Ja, klar, das ist so die Harpe.
Ich suche jetzt mal Burgen auf Google Maps, dann kann ich da auch gleich mitreden.
Das ist ziemlich weit
weg. Findet bestimmt eine Burgerbude hier irgendwo in Berlin.
Ja. Ja, aber dann mit acht, neun Jahren oder so bin ich nach Brisbane gekommen und da habe ich mein erstes Shopping Mall gesehen und Kino. Und wir haben Australien als the mainland gekannt.
Okay.
Gekannt. Und deswegen vielleicht identifiziere mich als Australierin nicht so stark wie die anderen. Dann bin ich in Brisbane zur Schule. Ja, ich bin in Brisbane aufgewachsen. Ich war da in der Schule und dann ich bin nach Melbourne gezogen, um an der Universität Melbourne zu studieren.
Hast du Informatik studiert?
Ja, aber nicht, das habe ich nur später. Ich habe den Studiengang gewechselt auf Informatik. Weil, erstens wusste ich, bin mit 16 Jahren an der Uni
zur Uni normal? Gegangen.
Ja, das ist ziemlich jung, weil wir haben nur 12 Jahre Schule in Brisbane und ich war sowieso eine Schuljahr...
Übersprungen,
ja. Nee, aber... ich wusste nicht, was ich machen möchte, aber ich wusste, dass ich mich fürs menschliches Denken interessiere. Mhm. Und das immer noch, aber das, ich bin vom Ziel abgefahren.
Und interessiert sich einfach für maschinelles Denken.
Ja. Aber ich mag den Begriff, wie heißt es, Natural Computation. Es ist, es ist nicht wie Artificial Intelligence, sondern Natural Computation.
Okay. Ja. Ah, okay. Ja.
Ja. Weil irgendwas geschieht in unserem Gehirn. Also ich kann rechnen.
Ja.
Ich kann logische Schlussfolgerungen irgendwie machen. Und das finde ich sehr, sehr, also immer noch sehr beeindruckend und magisch. Und ich dachte, okay, ich möchte mehr über das Gehirn wissen. Und damals gab es, also Neurowissenschaften war nicht so beliebt wie heute. Mhm. Und es gab keinen Abschluss für Neurowissenschaften. So, ich habe dann einen Doppelabschluss in Wissenschaften und Sozialwissenschaften gemacht. So, ich habe Psychologie, Philosophie und Biologie studiert.
Mhm.
Aber dann, habe ich einfach, ich hatte keinen Faden. Und ich bin irgendwie in die Biochemie spezialisiert und ich musste dann und dann bin ich nach Deutschland gekommen. So, ich habe ein
Praktikum. Warum?
Ja, also damals, ich war ein ziemlich unwissender Australier.
Gutes Wetter.
Ich wollte, jeder Australier will nach Europa. Also ja. Die meisten nach England, weil sie glauben, dass England so irgendwie quasi das Vaterland oder Mutterland ist.
Da kann man wenigstens noch die Sprache.
Ja, aber ich wollte in Europa sein und ich dachte, die Schweiz wäre irgendwie in der Mitte Europa.
Ja,
und
das kann man so stehen lassen.
Das ist es, ja, okay.
Ja, so ich habe die Schweiz als meine erste Präferenz gewählt, also um da meinen Austausch zu machen. Und mein zweiter Präferenz war Deutschland, weil Deutschland direkt da oben
neben ist. Direkt neben der Schweiz liegt. Ja.
Deutschland war meine zweite Präferenz. Und ich habe kein Praktikum in der Schweiz gefunden, sondern in Deutschland und in der schönen Urlaubsstadt von Greifswald.
In Greifswald?
Ja.
Okay, wo ist ein Kreis? Das ist hier
in Mecklenburg-Vorpommern. So.
In Mecklenburg-Vorpommern.
Da bin ich schon mal durchgefahren.
Ich auch.
Ich war sogar schon mal richtig in Greifswald.
Okay.
Und ich bin da auch wieder weggefahren.
Und da unsere Sommerferien eure Winterferien oder Winter.
Wegen der Südhalbkugel.
Ja.
Also das ist ein sehr langer Winter hier.
Ich habe meinen Sommerferien für einen Winter in Greifswald.
Ja.
In Greifswald.
Du bist trotzdem noch hier geblieben. Ein Winter im Greifswald.
Ja. Aber es war so aufschlussreich.
Okay, ja.
Ich wusste überhaupt nichts über den Kalten Krieg, über die Weltkriege überhaupt. Und ich habe so blöde Fragen gestellt, so wie, war Berlin irgendwie... hat Berlin was mit der Kalten Kriege zu tun? Oder,
Also das, was man hier nur so einem Amerikaner unterstellen würde.
aber
das ist ja wieder genauso wie vorhin, so mit diesen doofen Fragen.
Ja klar, manchmal muss man es auch einfach stellen.
Ja. Aber die Deutschen waren so höflich und sie fanden das sogar...
Ja, wenn es um den Krieg geht, sind wir immer sehr, sehr höflich. Ja.
Aber für sie hat es viel Spaß, also... Ja, hat irgendwie Spaß gemacht. Also diese Leute, sie sind da so frei, sie müssen ja überhaupt nichts mit der Welt. aber wir lernen Geschichte. Also Geschichte ist nicht zwangsläufig oder es ist nicht Pflicht.
Ist kein Pflichtfach.
Ja, es ist kein Pflichtfach. Und deswegen, natürlich habe ich Geschichte nicht gewählt.
Ah, okay. Ja, hätte ich auch nicht gemacht, wenn ich die Wahl gehabt hätte.
Ja. Es war eine sehr gute Erfahrung. Ich wollte immer eine Fremdsprache können und dann habe ich ja Deutsch dadurch gewählt, weil ich dann viele Deutsche, ja.
Weil Französisch wäre doof gewesen oder Dänisch.
Ja. Und dann habe ich Deutsch gelernt und wollte ich schon immer mein Deutsch üben können oder mich in die Sprache vertiefen können und dann bin ich endlich nach Deutschland gezogen, um hier zu arbeiten und endlich meine Deutschkenntnisse zu verbessern.
Und dann aber direkt nach Berlin, nicht wieder nach Greifswald.
Ja, aber Berlin ist nicht der beste Ort, um
Deutsch zu lernen.
Aber man kann, wieso? Das ist doch, man kann doch, man kann auch immer nach einer deutschen Karte fragen im Restaurant. Und dann kann man sie dem Kellner übersetzen.
Nee, aber ich habe ja hier in Berlin Orte, wo ich auf Deutsch nicht bestelle.
Ja, es gibt Orte, da kann man auf Deutsch einfach nicht bestellen.
Ja, und ich meine, wenn du jetzt irgendwie
Amerikaner. Ja, das stimmt schon. Man kommt hier sehr gut durch mit Englisch. Das stimmt schon.
Aber ich habe das Gefühl, dass ich eine der wenigen bin, die wirklich hier, also wirklich nach Deutschland gekommen bin, um Deutschland besser kennenzulernen und um Deutsch zu können. Ja.
Also die meisten kommen nur wegen des Wetters. Ja.
Gerade die Leute von der Südhalbkugel. Genau.
Wenn man aus Papua-Neuguinea kommt, dann will man wirklich mal wissen, wie es ist, wenn es so ein halbes Jahr lang nur regnet.
Da hat man das schöne Wetter so richtig satt.
Aber ihr habt schon seit langem keinen Bürgerkriege mehr. So.
Ja, immer wieder Zeit.
Das stimmt, das ist jetzt schon ein bisschen relativ lange her. Also ich hab,
aber also du bist auch nicht... Du hattest quasi noch keinen Job, als du hergekommen bist. Du hast sie dann erst hier gefunden?
Nein, ich habe damals bei ThoughtWorks gearbeitet in Australien. Aha. Und als ThoughtWorks einen neuen Standort in Hamburg gegründet haben, habe ich die Hände gehoben und gefährlich.
Das wusste ich gar nicht, dass sie da einen haben.
Ja.
Haben sie jetzt auch nicht mehr. Nein, ich weiß nicht, was
ThoughtWorks ist. Doch, ich glaube, sie...
Und wie ist das... Du warst da Consultant.
Ja.
Also das ist so dieses, ich weiß nicht, kennt ihr diese Daily What the Fuck, die Webseite? Die, das ist immer so, das sind so Programmierprobleme, die dann ein bisschen, also so teilweise amüsante Geschichte. Und der Tenor ist eigentlich immer der gleiche. Der brave, höchst kompetente, aber trotzdem unterbezahlte Mitarbeiter einer Firma darf nicht das machen, was er für das Beste hält. Stattdessen wird ein komplett überbezahlter und total inkompetenter Consultant rangeholt, schreibt komplett überbezahlt schlechten Code, am Ende fährt alles gegen die Wand, Firma sieht ein, dass sie die ganze Zeit lang nur die Scheiße gebaut hat und lässt dann trotzdem unseren großartigen Helden das machen, was er will, und er wird natürlich nicht besser bezahlt am Ende. So, aber der Consultant ist eigentlich immer der Buhmann. Das ist...
Wir haben niemals schlechten Code geschrieben.
Ihr musstet ihn ja auch nie warten.
Nee. Also ich glaube, in dieser Hinsicht ist ThoughtWorks wirklich anders. Also meine Meinung über ThoughtWorks hat sich nicht geändert, seitdem ich die Firma verlassen habe. Das sind wirklich sehr, sehr gute Leute. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen, manchmal so gute Leute an sich zu locken. Weil das waren... Ja, also immer die sehr, sehr, sehr gute Kollegen, die ich hatte. Und ich habe so viel gelernt in dieser Zeit bei ThoughtWorks. So, ich kam mit 3 Jahren Erfahrung in ThoughtWorks. Und ich hatte nur bei der einen kleinen Firma gearbeitet und ich wusste nicht so viel über Agile. Ich weiß immer noch nicht so viel. Ich kann es nicht mal aussprechen. Genau. Ja, jetzt sehen wir Agile mit ein bisschen, es ist so eine abwertende Sache.
So Post-Agile.
Ja, genau.
Also wir brauchen ist das ernsthaft so?
Nee, so ein bisschen.
So bei uns? Wir sind Hackers. Ja, move fast and break things. Das ist nicht das Motto von Agile.
Ja, mittlerweile sind ja Stand-Ups schon wieder zu corporate. Wie, ich muss doch 11 sein. Hä? Könnt ihr doch, was?
Eigentlich haben wir Traumjobs, das ist echt. Andere müssen bestimmte Kleidung anziehen, um überhaupt ins Büro gelassen zu werden. Und wir
müssen gerade mal Kleidung anziehen.
Ja, und dann hast du die Grenzen wirklich noch nicht getestet.
Egal.
Ja, aber wobei sind die Agile-Leute jetzt bei Kanban und Lean? Oder
ja, ich glaube, die sind alle nach Lean konvertiert.
Ja, aber es gibt bestimmt noch eine Linie jetzt.
Oder? Oh, ich bin immer noch bei Scrum.
Scrum?
Ich habe ja die richtigen, also ich halte ja Scrum immer noch für eine gute Idee. Ich habe ja immer noch keinen richtigen, knallharten Scrum gemacht.
Ich habe das mal gemacht und halte es immer noch für eine gute Idee. Ja, ich fand das damals alles ganz toll. Also ich fand das echt, also im Vergleich zu dem, was in dem entsprechenden Laden vorher gelaufen ist, nämlich das klassische Wasserfallmodell, Also so dieses, plötzlich haben die Leute sich wohlgefühlt in ihrer eigenen Firma, sind morgens gerne zur Arbeit gekommen, haben sich nicht am Tisch erschossen und so. Und das war also agil fand ich damals, also finde ich nach wie vor toll.
Aber ThoughtWorks ist nach wie vor explizit agil.
Mhm. Ja, würde ich sagen.
Und wie war das denn? Also du also was macht man als Consultant? Also bist das?
Ja, das hat. Ich habe diesen Titel auch nie gemocht, also Consultant, weil ich könnte keine Beraterin sein. Ich hatte nur 3 Jahre Erfahrung. Also wieso sollte ich in der Lage sein, andere zu beraten? Aber es war so, eigentlich war mein Titel Consultant Developer. So es war mehr, dass wir als Teams in eine Firma reinkamen. Also es gab Leute, die mehr Erfahrung, also gute Erfahrung hätten, also die dann so was war die Situation war, entweder brauchte eine Firma mehr Arbeitskräfte, um etwas zu schaffen, oder die sind oder die haben sich in eine schlechte Lage irgendwie geführt und sie bräuchten Hilfe, um da rauszukommen.
Einfach mehr Manpower oder tatsächlich auch bessere Leute?
Ich würde sagen, einfach eine frische Luft oder
eine andere Sicht.
Ja. Irgendwas muss sich ändern, oder sie hatten ein Dilemma oder ein Problem und sie bräuchten Leute, die ihnen dabei helfen können, herauszukommen. Oh, sorry, das ist wirklich schlimm jetzt mit meinem Deutsch.
Ach, kein Problem.
Ja, aber entweder sie wollten einfach Hilfe bekommen, um sich zu verbessern.
Und ihr wart, da waren immer aber schon eigene Entwickler in den Firmen, in denen ihr wart.
Ziemlich viele. Also die meisten von uns waren Entwickler. Und
meine die Firmen in den Firmen.
Die Firmen hatten Entwickler.
Firmen hatten
Entwickler. Nicht immer. Also, okay. Ja, manchmal, also es war ganz verschieden. Manchmal war es wirklich Entwicklungsprojekte, wo wir Projekte gemacht haben. Manchmal war es Hilfeleistungen.
Mhm.
Ja.
Und wie war das, wenn die da schon Entwickler hatten? Seid ihr da so freundlich begrüßt worden? So, hey, ihr Retter?
Ja,
oder
nicht,
war das
nicht immer.
Sondern
so, ich habe 3 Jahre lang bei ThoughtWorks gearbeitet und ich hatte 3 Projekte. Und das ist auch, ich glaube, das, was anders bei ThoughtWorks ist. Wenn man an einem ThoughtWorks-Projekt arbeitet, ist das nicht immer 2 Monate Beratung und dann so schießen und fliegen oder was auch immer der Spruch ist. Aber man bleibt ein Jahr lang dabei. Und,
okay.
So ich habe 3 Jahre lang und 3 verschiedene Projekte je ein Jahr lang. Und ich habe bei einer Versicherungsfirma, bei der Regierung und dann bei
Kannst
Nokia
du das Land
gearbeitet.
Nennen? Kannst du das Land nennen?
Ja, klar.
Das existiert nicht mehr.
Das haben wir vor kurzem pleite gegangen.
Ja. Software-Bug. Naja.
Ja. Und ich finde, wenn man nicht bei, wenn man wirklich Interesse hat, also wie es in größeren Unternehmen sich abläuft, dann ist ThoughtWorks vielleicht die beste, nur das beste Angebot dafür. Weil man kann jederzeit die Firma sehr, sehr schnell verlassen.
Das ist aber, ich glaube, in einer großen Firma arbeiten. Möchtest du in einer großen Firma nochmal arbeiten?
Vielleicht eines Tages, aber ich würde es anders machen, Also zum Beispiel, ich interessiere mich sehr für Bildung und ich würde sehr gerne einmal Lehrerin werden und dann würde ich bei einer sehr großen, Unternehmen arbeiten, bei der Regierung, wie heißt das? So Education Sektor.
Bildungsministerium.
Ja, Bildungsministerium. Weil ich glaube, dass genau in diesen Bereichen wird agil sehr gebraucht.
Aber ich glaube, genau da ist es sehr, sehr schwer zu machen.
Ja, und deswegen
Deswegen willst du das machen. Ja.
Okay. Das ist die Herausforderung. Also, aber es muss sich, ja, da muss sich was ändern. Ja. So, als bei ThoughtWorks zu arbeiten, bedeutet es nicht immer, dass man als Berater arbeiten muss. Man arbeitet in Teams, mhm, und man hat immer erfahrene Leute dabei, die sich sehr, ja, die sich sehr gut auskennen. Auskennen, ja, und mit den Kunden gut reden, okay, können und alles so gut steuern können.
Also man kann auch viel Zeit mit einfach nur zugucken und lernen verbringen.
Mhm. Ja.
Das ist doch eigentlich ganz schön.
Das klingt doch gar
nicht. Ja, gut. Also ich habe dabei sehr, sehr viel gelernt. Ich war 3 Jahre lang dabei und das war genug.
Okay.
Ja, okay, aber was mir dabei nicht so gut gefallen hat, also was war der Grund, warum ich endlich gegangen bin, mhm, also vielleicht kehre ich eines Tages nach ThoughtWorks zurück, keine Ahnung.
Einmal ThoughtWorks, immer ThoughtWorks.
Aber ja, das ist nur, weil das alles aufgenommen wird.
eines Tages sehen wir uns wieder, dann wird alles wieder toll.
Aber ich habe mich als Außensteher ein bisschen gefühlt. Ja. Also ich bin nie wirklich irgendwo hin. Ja, ich habe nicht...
Innerhalb von ThoughtWorks jetzt?
Nicht innerhalb von ThoughtWorks, also, sondern wenn ich bei Unternehmen gearbeitet habe, als, mhm, Consultant, gehöre ich nicht, ja, zu der Firma.
Okay.
Und ich fühle mich immer als eine Außenseiter betrachtet. Und ja, es...
Aber das, muss ich sagen, geht mir, also so dieses, einer Firma zu sein, und es gibt ja so Leute, die... sind den ersten Tag da und sehen so, wir müssen jetzt ab sofort richtig hart, bla 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 bla. Und dieses Wir, also so eine Firma nicht als diese Firma, sondern zu sagen, ich oder wir als Firma, das fällt mir total schwer. Das ist so. Zu
sagen, wir Next Big Thing müssen jetzt mal hier richtig
stehen. Das hat mich ungefähr 1,5 Jahre gekostet, das zu sagen.
Ich muss mir das ja gerade abgewöhnen, ich erinnere mich ja.
Bei dir merkt man das auch so ein bisschen, dass du da noch so.
Ich ertappe mich immer noch dabei, aber ich meine, ich habe jetzt SoundCloud ja abgeschlossen, aber es sind ja schon noch, sag ich mal, da sind ja auch Entscheidungen dabei, die ich mitgetroffen habe. So,
klar.
Wo ich auch sagen will, es geht immer noch ein bisschen auf mein Konto, wenn jetzt morgen die iOS-App vom Himmel
Schon
wieder abstürzt, die stürzt ja nur ab.
Die neueste Version, die ist bei mir so auf, bumm, auf, bumm. Muss ich einmal löschen und wieder neu installieren.
Also. Kann ich leider nichts mehr für dich tun. Aber ich glaube, das dauert auch noch eine Weile. Und ich meine, ich habe ja da auch noch Freunde und so.
Ja.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen komisch, diese Identitätsfrage.
Ja.
Ja, aber ich finde, das ist ja. Jetzt weiß ich, wie es ist, nochmal so mit echte Mitarbeiterin zu sein. Und
ist besser.
Es ist besser, ja.
Das glaube ich.
Ja.
Meinst du, das war vielleicht schlimmer? Also, ich meine, es gibt ja schon so Vorurteile gegenüber Consultants, so von wegen, das sind halt irgendwie so die Klugscheißer. Ich meine, SSD, die dann irgendwie für viel Geld ankommen. Hattest du das Gefühl, es ist dir vielleicht schwerer, Anschluss zu finden als Frau auch noch? Weil, dass du dann auch noch mehr, es gibt ja sicherlich genug Vorurteile in dieser Industrie. Mhm. Da will ich mir ja irgendwie.
Nein, das habe ich.
Keine Illusionen machen.
Nein, eigentlich ist das mir nie aufgefallen, dass ich als Frau anders behandelt. Also, ich habe das Gefühl mehr, dass ich irgendwie bevorzugt werden. Also, dass jede sich freut. Also, jeder hat immer gefreut, eine Frau im Team zu haben. Und ja, manchmal habe ich immer diese Mutterrolle übernommen. Und ich weiß nicht, ob ich das hätte, also wenn ich nur unter Frauen arbeite, ob ich das machen würde.
Ob das deine Rolle gewesen wäre?
Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Weil jetzt bin ich in dieser Rolle auch ein bisschen. Also ich bin die Person, die so oft kommuniziert und sich um die Leute kümmert und solche Sachen macht, die wirklich ja so auf viel Kommunikation basiert und es ist so weibliche.
Es gilt immer so als so eine weibliche Sache.
Ja, es ist ein bisschen komisch und es stimmt. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich unter Frauen gearbeitet hätte.
Ja. Naja, Kommunikation, also bei mir ist es so, dass Kommunikation meine persönliche Stärke überhaupt nicht ist, wie man sich jetzt vielleicht...
Aber du leitest diese Sendung.
Dafür redest du ganz schön viel.
Dafür rede ich relativ viel, ja, aber es ist so... Ach Gott.
Sorry, aber es gab einen Punkt, was ich wollte etwas dazu sagen. Das war über Consulting und, etwas, was mir, so, ich finde es viel besser, Mitarbeiterin zu sein und dass ich dazu gehöre irgendwie und ich fühle mich nicht ausgeschlossen oder nicht irgendwie, es gibt keine Vorurteile gegen mich, gegen mich.
Mir gegenüber.
Aber mir gegenüber, danke. Aber was mir fehlt, ist der Druck.
Der Druck?
Der Druck. Besser, also wenn man Consultants ranholt, dann sollten diese Consultants wirklich...
Die kann auch zum Dreck ziehen.
Ja. Oder sie müssen was machen, weil wir sie so viel dafür bezahlen. Und diese Druck habe ich nicht mehr und ich fühle, dass ich ein bisschen dabei faulenze.
Dann musst du nach einer Gehaltserhöhung fragen. Nee, hilft auch nichts. Probier es aus, aber lass dir gesagt sein.
Ja, aber stimmt, wir hatten so hohe Erwartungen oder Maßstäbe bei ThoughtWorks. Wir haben wirklich darauf bestanden, alles richtig zu machen. Als dieses Projekt muss erfolgreich sein. Das war unsere Aufgabe.
Und jetzt bei SoundCloud eher so, Payment.
Erfolg ist so
mal geht's, mal Wort. Geht's nicht.
es ist tatsächlich so. Also ich fühle, dass ich ein bisschen hintergeblieben bin, ein bisschen.
Ernsthaft?
Ja, also wir haben jetzt ein neues Teammitglied und der ist auch aus ThoughtWorks. Ja, er ist super, super gut drauf. Er hat einfach die gute, er hat so viel Energie. Und er beharrt auf sehr gute Praktiken und er fragt die guten Fragen und vielleicht passiert das immer, wenn jemand neu im Team ist und diese Person bringt neue Perspektiven und Ansichten und schüttelt euch, sodass ihr euch so dass wir selber uns fragen müssen, was machen wir hier eigentlich? Aber das sehe ich, dass ich ein bisschen,
dass dir das fehlt.
Ich sollte mir mehr Gas geben, ja.
Ja, ich habe es auch nicht so einfach. ich meine, was mir halt jetzt persönlich so am meisten fehlt, ist halt einfach mal jemanden, der mal halt so drüber guckt, wenn man sich halt so denkt, ach, ich baue jetzt mal irgendeinen Scheiß hier zusammen. Da hat man halt als Arbeitslose gar keinen, der da irgendwie seine Meinung dazu geben kann. Und ich glaube schon, dass ich halbwegs irgendwie ein bisschen was programmieren kann, aber so ein bisschen so komplett allein im Alleingang zu machen, so auf Autopilot, ist manchmal nicht so einfach.
Also das ist...
Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie sagen würde, bei SoundCloud habe ich jetzt irgendwie besonders viel irgendwie andere Leute um Meinung gefragt, aber man hat doch so das Gefühl, niemand hat was gesagt, also kann es so schlimm ja nicht sein. Und das hat man jetzt.
Also nee, die haben sich einfach abgewohnt, drüber zu gucken.
Was der Rob da
schon. Ehe ich jetzt da überhaupt anfange. Ja, ich ja nie fair. Also ich habe, aber das ist was mir, ich habe ja auch lange Zeit meines Lebens in Firmen gearbeitet, wo ich der Einzige war, der irgendwas konnte, wo ich der Einzige war, der von Softwareentwicklung Ahnung hatte und was dann dazu führt, dass man der totale Held ist, weil CP, Leerzeichen, Dateiname, Leerzeichen, Datei. Du bist so ein Held und so. Also so, wenn man wirklich so mit Trivia. Also man kann ja, wir haben jetzt gerade wieder wir arbeiten mit einer Firma zusammen und man merkt halt einfach sehr deutlich, dass
ist die Excel-basiert?
Nee, die ist nicht Excel-basiert, die ist Adobe-basiert. Aber es ist halt, für die ist so ein Computer nach wie vor so ein Werkzeug, was man aber am liebsten eigentlich auch ein bisschen wegschiebt und wo man auch doch lieber auch mit der Hand schreibt und wo man doch lieber mal zum Telefonhörer greift und so diese ganzen Sachen. Also die also für uns ist ja ein Computer eigentlich so die Lösung, also für alle Probleme. Also egal, welches Problem wir haben, wir würden immer erstmal unseren Computer ranziehen und wir haben da steckt irgendwo die Lösung drin. Und es gibt ja sehr viele Firmen und Leute und Bereiche, wo das einfach noch nicht der Fall ist, wo der Computer doch immer eher noch ein Alien ist und was Fremdes oder nur ein Mittel für einige wenige Zwecke. Und
da kannst du mit CP auf der Kommandozeile noch
was. Ja, und in solche Firmen bin ich halt öfters reingekommen und ich war dann derjenige, der Ahnung von diesem Computer hatte und was dann dazu führt, dass man erstmal deutlich mehr macht, als man machen sollte eigentlich, weil man plötzlich mit Arbeit zugeknallt wird, aber auf der anderen Seite fehlt einem auch so ein bisschen dieser Vergleich, so dieses wie gut bin ich eigentlich? Vielleicht fühlt sich das alles nur gerade ganz gut an, aber in Wirklichkeit bin ich die totale Niete und wahrscheinlich ist da mehr dran, als man mir recht ist im Nachhinein. Und das ist Dann ging es mir so, dass ich am Anfang totale Angst davor hatte, vor diesem Vergleich. Also vor diesem, jetzt können andere, oh Gott, da kann jemand anders meinen Code sehen, der auch damit was anfangen kann. Also das ist mir echt schwer gefallen am Anfang. War da nicht zum Glück so kompliziert, aber obwohl, vielleicht haben die auch immer nur gedacht, oh Gott,
dann
schmeiß das mal weg.
Dann musst du mehr Open Source machen und dann siehst du ja.
Das stimmt, bei Open Source, das ist was mir echt schwer gefallen ist, auch so, Projekte auf GitHub zu packen. So, mein hässlicher Code auf GitHub. Dann kann ihn ja jeder sehen. Ich weiß nicht, machst du
Ja, aber Code? Vielleicht bildest du dich ein, dass jeder das.
Es guckt sich, die Erfahrung ist, es guckt sich halt keine Sau an. Aber das ist ja auch erstmal eine Erfahrung. Man kann's da hinpacken und es interessiert, also es passiert erstmal gar nichts. Das ist ja schon mal eine wichtige Erfahrung.
Und ich meine, selbst die Leute, die sich das anschauen, die denken sich einfach, oh mein Gott, machen das Tab wieder zu und dann ist auch gut.
Naja, oder sie denken sich halt, ach, so schlecht ist es nicht, das könnte ich besser machen, das aber nicht.
Das stimmt, das haben, also ich glaube, also viele Frauen haben auch das Gefühl, ah, oh, aber jemand könnte das sehen. Also bei RailsGo zum Beispiel, dass wir das in GitHub machen, aber kann ich das wirklich machen? Es ist so. Sollte ich das machen? Also was, wenn Leute das sehen? Und also das ist alles nicht richtig. Und ja, das ist wirklich ein scheiß Gefühl eigentlich. Es ist eine Hemmung, die wir nicht haben sollten, weil es uns ja zurückhält.
Ja, man sollte sich vor allen Dingen, glaube ich, klar machen, dass je länger man wartet, desto schlimmer wird die Hemmung. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwann an den
Punkt... Aber warum haben wir diese Hemmung überhaupt? Like, das ist so zerstörerisch.
Aber man denkt sich ja auch schon, naja, wenn ich mich jetzt mal irgendwo bewerbe, dann gucken die auf meinem GitHub-Profil und dann ist da dieser...
Aber das machen wir nicht, oder? Oder sehr, sehr flüchtig einfach. Oh ja, ja, da hat er zu irgendwas... etwas.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass da...
Training White Space.
Aber wir haben sowieso keine Zeit bei der Arbeit, um wirklich Kandidaten gut zu prüfen. Oder?
Okay, also bei SoundCloud, solange ihr ein GitHub-Repository habt, schmeißt irgendwas rein. Hauptsache, es guckt eh keiner drüber.
Nee, das weiß man ja nicht. Und man weiß ja auch nie.
Aber was ich jetzt halt meine, ich kenne jemanden, der hat so ein Projekt, ein tolles Projekt, und der war einfach komplett über, also das war, der hat es die ganze Zeit als Closed Source gemacht. Und ich habe das auch genutzt, die Software, die da gebaut wird. Ich möchte jetzt und habe einfach gesehen, dass ihn das aus den Händen gleitet. Und dass er einfach nicht die Zeit hatte, sich darum vernünftig zu kümmern und also er hat da, ich glaube, unglaublich viel Zeit auch reingesteckt in dieses Projekt und trotzdem ist es ihm total über den Kopf gewachsen. Und er hatte tierische Angst davor, dieses Projekt einfach auf GitHub zu packen. Und ich habe auch schon vorher mehrfach, also ich habe dann angeboten, so du, ich kenne mich zwar mit der Programmiersprache nicht aus, aber ich würde mich auch mal ein Wochenende dran setzen und da rein, was ich natürlich seitdem er es dann doch auf GitHub gepackt hat, nicht einmal gemacht habe. Ja, aber und man hatte so dieses Gefühl, dass dieses Gefühl, oh Gott, ich habe da schlechten Code gemacht und ich habe den das wird nicht besser. Das ist nicht so, dass man irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, so jetzt ist mein Code gut genug, dass ich den ab sofort
ich meine, du weißt ja auch mal, was noch fehlt und
man weiß selber, was noch und man weiß ja, dass man in der Zeit auch nicht unbedingt nur noch besseren Code produziert hat, sondern dass das ja im Wesentlichen genauso gleiche Scheiße war, nur halt ein bisschen besser obendrauf und das finde ich echt ich glaube, wenn man anfängt zu programmieren, also das ist tatsächlich eine wichtige Erfahrung, so schnell wie es geht irgendwo in die Welt hinauspusten und keine Hemmungen bei haben. Und das stimmt, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Damit macht man sich sehr viel kaputt.
Ja, also es das müssen wir gegenseitig machen. Als ja, individuelle, so wenige Hemmungen, oder die Hemmungen uns nicht zurückhalten lassen und als, als Gemeinde keine, ja, keine beurteilen, also nicht so schnell zu beurteilen oder nicht so hart zu beurteilen, so dass es lockerer und freundlicher ist, so eine locker und freundliche Umgebung ist, so dass wenige Leute, ja, wenige Hemmungen haben, weil diese Mentalität hilft keinen, ja.
Das ist ja auch immer ganz schön schwer, so, wenn man auch nur über Text kommuniziert, so über GitHub-Kommentare und so, dann, wenn, auch wenn ich das vielleicht nicht meine, kann das ja bei dir irgendwie falsch ankommen und du denkst dann, ah, der.
Ja, ja, aber auch umgekehrt, wie oft ich was ganz furchtbar böse meine und es trotzdem als positiv ankommt.
Ja, aber vielleicht ist es so, zurück zu dieser Frage zu kommen, also wieso es, ja, also die Frauen in der Informatik, dieses Thema. Ich finde, dass es betrifft nicht nur Frauen, also diese Ängste, das, es betrifft alle Neueinsteiger.
Steiger?
Ja, weil wenn man irgendwas anfängt und man weiß nicht so viel und man hat diese Hemmungen, man hat diese Befürchtungen und dann, wenn die Gemeinde nicht aufgeschlossen ist und nicht hilfreich und freundlich ist, dann natürlich hat man diese Ängste. Und ich glaube, dass Frauen vielleicht später daran kommen, weil sie die Peer Groups nicht haben, also als sie jünger sind. Also ich habe einen Blogpost darüber geschrieben, also als ich 19 Jahre war, war ich von Computers fasziniert. Ich dachte, also King's Quest war mein erster. Roberta Williams?
Ja. Represent. Was? Die hat das geschrieben, King's Quest.
Achso, ich
wow, das wusste ich nicht. Ja. Aber all meine Freunde, die sich für Computers interessiert haben, waren die Jungen. Und die Jungen haben unter sich so Passwörter getauscht und alles gemacht. Und ich habe mich mit Jungen nicht so gut identifiziert wie mit Frauen. Ich hatte also meine beste Freundinnen, also waren Frauen. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen so an der Außenseite. Also ich habe mich nicht so getraut, so die Jungen zu fragen, was macht ihr denn? Oder das war nicht meine Gruppe. Und deswegen vielleicht kommen Frauen später zur Informatik und als Neueinsteiger. Und ja, als Neueinsteiger ist es für allen so schwierig, so dumme Fragen zu stellen. Und
das stimmt. Ja. Also bei mir war es, wie gesagt, dieses auch am Anfang doch sehr allein. Also ich habe einen Mac gehabt, das ist so schlimmer als eine Frau zu sein, weil das hatte in der Schule damals hatte niemand einen Mac. Das mag heute total anders sein, aber damals war ich wirklich der Einzige. Also es gab auf der Schule gab es noch einen zweiten, der einen Mac hatte. Das war Ilya Ivas, hier von Ivas Coding, den man vielleicht auch so ein bisschen kennt, der so die.
Okay, also die Mac-Benutzer kennen sich untereinander.
Ja, selbstverständlich. Wir waren auf der Schule, waren 600 Schüler und zwei davon hatten einen Mac. Und er hat C gemacht und ich Pascal. Also wir konnten wirklich, wir hatten eigentlich kaum Schnittmengen. Und darum war ich auch immer sehr gewöhnt, dann, mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht und ich bin heute so, bis heute jemand, der dem es auch wirklich schwer fällt, Fragen zu stellen, weil ich eigentlich auch immer in der Situation war, ich musste auch alles mehr, es gab auch niemand, der die beantworten konnte im Zweifelsfall, also hätte damals schon niemand gegeben und was dann eben so dieses, heute in irgendein, so dieses, hey, guck doch da in den Irk rein und stell da eine Frage und lass dir die beantworten und alles ist gut, fällt mir bis heute schwer, insbesondere, weil, wenn man es dann doch mal macht, da nur irgendwelche Leute rumeideln und dir eigentlich niemand seine Frage beantwortet, sondern und wenn dann von irgendeinem arroganten Typen, der die ganze Zeit vorm Computer sitzt und auf nichts anderes wartet, als dass im Irk endlich mal was los ist und der dann die Frage doch relativ arrogant von oben herunter nicht beantwortet. Aber das ist schon ein schweres Feld.
Was kann man denn da machen? Also, wie kann man denn jetzt so Peer Groups quasi schaffen für. Das ist ja, glaube ich, schon was so bei Mädchen anfängt im Prinzip in der Schule oder so. Ich weiß, ich hatte zwei Kommilitoninnen in meinem Jahrgang in der, als ich Informatik studiert habe. Davon hat eine ihren Abschluss gemacht, die andere nicht. Und so. Also ist vielleicht eine rausgekommen bei 100 oder so.
Ja.
Wow, das ist ja schlechter aus.
Also vielleicht kenne ich. Vielleicht gab es ja jetzt noch welche, die ich nicht kenne.
Ja, aber es ist eine gute. So, die erste Frage ist, warum gibt es keine Peer-Gruppen in den gleichen Eltern wie, ja. Also warum gibt es diese Gruppen von Jungen und nicht von Mädchen, die sich mit Computers beschäftigen? Liegt das an den Spielen?
Das kann durchaus sein. Also ich meine, war halt der Einzige, den ich kannte, der irgendwie programmiert hat. Aber Computerspiel spielen, das war immer schon so ein wenigstens gemeinsamer Nenner. Aber es war auch eher was die Jungs gemacht haben.
Hm. Aber jetzt, wo es Facebook gibt und all diese sozialen Netzwerke, also es ist klar, so Mädchen schreiben einander Briefe und so, und wir vielleicht, ich keine Ahnung, ich möchte nicht in diese Diskussion jetzt geraten, aber ja, vielleicht mit anderen Arten von Anwendungen oder so, also jeder verwendet jetzt
Computer.
Ja, Computer. Und wie kommen dann die Frauen oder die Mädchen sich hinter den Kulissen so zu schauen und zum Programmieren zu kommen?
Ja.
Weil mit Spielen war das immer, wie bekommen wir das Passwort? Wir möchten Spiele selber bauen und so. Ja. Und vielleicht bei Mädchen, was immer Mädchen machen in diesem Zeit, ja, in diesem Alter vielleicht.
Auf diesem Facebook, wir wollen es gar nicht wissen.
Ja. Ja, aber es ist durchaus interessant.
Aber meinst du zum Beispiel, er würde jetzt, sag ich mal, Zwangsinformatikunterricht helfen?
Zwangs irgendwas hilft nicht, glaube ich.
Also, naja, ich meine, aber nee. Wir hatten keinen Informatikunterricht verpflichtend. Es gab Wahlpflicht und Informatikunterricht es waren dann irgendwie so drei Dinge. Und das erste war immer nur so Word und so ein bisschen Pascal programmieren. Mhm. Und ich weiß, ein Mädchen, mit der ich zur Schule gegangen bin, der habe ich dann halt irgendwann gesagt, du musst unbedingt das belegen, da kriegst du eine sichere 1, beleg das einfach. Und die so, ja, mit Computern und so. Ich so, ist scheißegal, das ist überhaupt nicht, du markierst dann nur so ein bisschen, machst dann Fett und Kursiv und so. Beleg das und dann kriegst du da deine 1. Und dann hat sie das gemacht. Und im Endeffekt fand sie das gar nicht so schlecht. Und sie war auch so der Typ, wo ich mir gedacht hätte, die hätte auch Informatik studieren können, von dem, was dann das Informatikstudium mit sich bringt. Das ist ja nicht so Hacken im Prinzip. Das ist ja dann viel Mathe und so, und da fallen die ganzen Nappel auch immer durch. Und da denke ich mir, da wäre es vielleicht, also ich glaube, dass es auch, sage ich mal, ein sehr falsches Bild von zumindest Informatik als Studienfach gibt, dass man vielleicht nicht überbrücken kann, wenn man die Leute nicht zu ihrem Wohl zwingt, will ich fast sagen. Mhm. Weil ich merke es ja auch, ich habe es ja auch gemerkt, als ich dann studiert habe, dass viele von, also es sind ja 90% Jungs oder so, oder 95%, dass die auch alle, sag ich mal, so hackermäßig unterwegs waren und für die dann Informatik auch nicht das Richtige war, weil es halt sehr mathematisch ist. So. Und bei am Mathe-Lehrstuhl war die Frauenquote 50%. Mhm. Und da könnte sicherlich auch das Gros von auch Informatik studieren, sag ich mal, von dem Interessengebiet. Das ist, glaube ich, mehr so eine Wahrnehmungsstörung auch. Also, dass Informatik halt wahrgenommen wird als irgendwie.
Ja, es ist lustig, weil zu der Zeit, als ich in der Schule war, gab es keine Informatik. So, es gab keine falsches Bild von Informatik.
Ja.
Aber ja, bestimmt. Also die meisten, also ich würde wagen, dass die meisten Leute, so in Australien zum Beispiel, also jeder will Arzt oder Anwälte.
Ja, Anwalt werden.
Anwalt werden, ja. Und warum? Es ist, weil sie die best oder die meist bekannte Berufe sind und weil sie im Fernsehen das ist so eine Art Werbung und von, wenn man.
Wir können ja mal eine Fernsehserie machen über Frauen in der Informatik, also mit einer sympathischen Informatikerin.
So Grey's Anatomy for Computer Science.
Genau. Yeah. The computer is dying. Ja, so. Ich setze mich da mal zu, ich kenne ja ein paar Leute bei Fernsehen, mit denen setze ich mich mal zusammen, dann kriegen wir das mal hin hier, ein positives, so auf Super RTL. So.
Schalte ich ein.
Sofort, oder?
Ich programmiere mein Tivo jetzt schon.
Ja, aber ich finde, die Schule sollte wirklich, die Schule ist dafür verantwortlich, dass alle Schüler so eine gute so Blick in jede Karriere oder in
Grundwissen.
In Grundwissen bekommen. Und wenn jemand sich für Computers interessiert, so halbwegs, dann sollte der Weg offen stehen, sodass man mehr lernen kann und dann selber herausfinden kann, ob man sich dafür interessiert oder nicht. Ja. Weil eigentlich wollen wir nicht, wir wollen keinen zwingen, so Informatik zu lernen. Also
Ja gut, zwingen, ja. Ich will jetzt nicht zwingen, aber ja. Wir hatten halt schon so, man hat halt welche, die man belegen muss bei, und man hat welche, die man nicht belegen muss, die Geschichte bei dir. Ja. Und
aber ich glaube, dass das, es ist eine Art Werbung auch für die Branche, für das Fach. Ja. Man muss es werben, man muss Leute überzeugen, dass es sich lohnt, so einen zweiten Blick darauf zu werfen.
Ja.
Ja. Und dann ja kleine Sachen, so, und darum geht es eigentlich. Das machen die Lehrer die ganze Zeit, und die Schüler davon, von ihren Fächern zu begeistern.
Ja.
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 Haben wir es?
Ich würde sagen, wir haben es, oder?
War das zu untechnisch?
Wir sind noch das drauf.
Das müssen die Hörer sagen.
Ja.
Ich fand's gut.
Okay.
Das nächste Mal können wir wieder über keine Ahnung was reden.
Achso, ganz schnell noch. Was ist dein Lieblingseditor? Vim oder Emacs?
Und das sind die einzigen beiden Möglichkeiten.
Nein. Ich hatte keine Wahl. Ich bin mit Vim.
Richtige Antwort. Okay, ja. Bis zum nächsten Mal.
Aber, ja, okay. Tschüss.
Was?
Also könnte ich meine Lieblings-Vim-Plugins kurz
sagen? Oh mein Gott, und das, damit holen wir es jetzt wieder raus, den technischen Teil. Ja, okay.
Sorry.
Nein, das musst du.
So, ich habe dieses Vim-Plugin gefunden, wo man Copy and Paste machen kann, sodass man Syntax Highlighted Code aus dem Vim-Editor rein ins Gmail oder in Web-Editor pasten kann. Mhm. Und das ist total super. Also die Linienzeile werden dadurch geändert, sodass man auch, also es ist total schön. Und dann habe ich auch Vimroom gefunden, sodass man, also ich möchte gerne alle Ablenkungen ausschalten und einfach nur tippen oder was auch immer ich machen möchte. Also
aber ist Vim nicht schon ein Bildschirm, auf dem nur der Text steht, den man hat?
Also ja, aber man möchte den Text im Zentrum des Bildschirms haben, also nicht immer am links.
Ah, okay.
Haben.
Ja.
Ja, und so, ich habe gefunden, wie ich, also kann alles schwarz haben und keine Ablenkung irgendwann und einfach schreiben. Das ist ganz schön. So alles zentriert haben und ja.
Machst du 80 Zeilen? Also 80 Charakter?
Das ist mir nicht so wichtig, aber. Ja.
Okay, ich bin ja eher so, ich habe heute entdeckt, dass man in Dash mit Alfred 2 total geile, schnell die Dokumentation nachschlagen kann. Aber es ist, ich Vim, oh Gott, geht mir weg mit Vim. Oder Emacs, ist mir beides egal.
Emacs kann ich überhaupt nicht.
Macht euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Emacs oder Vim.
Wir entscheiden.
Genau, wir entscheiden.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.